Zwei Wochen sind vorbei und jetzt ist Zeit für die zweite Episode von Passion Peak. Herzlich willkommen! Am besten nehmt ihr gerade schon das Notizbüchli und einen Stift für meinen nächsten Gast, der Roger Michel. Ein Mann, der aus allen Kanonenrohr führt. Er ist Unternehmer, Freediver und Tauchinstruktor, macht Sea-Tracking, Relaquin und alles andere Mögliche und Unmögliche. In den Ferien geht er ab und zu mit weissen Haien tauchen. Ohne Käfig. Er hält die Luft für über 6,5 Minuten an. Er ist einfach ein richtiger Teufelskerl. Und es freut mich außerordentlich, ist er heute hier dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spass bei diesem interessanten Gespräch. Passion Peak, Episode 2 mit dem Roger Michel. Ja, hey, Röschu.
Hey, du.
Schön, schön, es klappt. Ja. Schön, sind wir da. Ich habe schon ein geredet. Ich habe schon einen Gin bekommen. Das war super.
Das gibt es bei uns etwa die.
Ja, scheint's, ja.
Das macht auch Gin.
Ja, das macht Spass. Gute Bude. Röschu, ich habe lange überlegt, wie ich das Gespräch so ein bisschen anfangen soll. Und dann habe ich gedacht, ja, ich muss dich fast vorstellen, weil du hast so viele verschiedene Sachen gemacht. Und am Schluss habe ich gesagt, ja, die erste Frage an dich, die ich habe, ist so ein bisschen, wenn dich jemand fragt, was du beruflich machst. Was sagst du?
Es hat sich geändert im Januar. Seit ich hier bei Gutknecht Informatik arbeite, ja, bin ich natürlich so ein bisschen aus einer neuen oder in eine neue Geschichte hineingerutscht.
Ja.
Dass ich sage, ich bin Projektleiter hier, identifiziere mich mit dieser Bude. Mhm. Aber der Weg dorthin war natürlich ganz ein anderer. Also.
Ja. Und wegen dem sind wir ja heute da mit dir, dass wir das ein bisschen diskutieren, weil du bist jemand, was ich eben genauso spannend finde, weil du bist jemand, der mal neu hat angefangen, so viel ich weiss, relativ klassisch im Verkauf, Detailhandel, ja, genau. Und am Schluss bist du irgendwie als Spitzname Roger Sharkman Michel. Also, wie ist es zu dem gekommen? Wie ist da so passiert?
Ja, also angefangen hat es an und für sich im zarten Alter, irgendwie 4. Klasse.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie alt es mit denen ist. Irgendwo 8, 9 so.
Ja,
mit 8 kommst du in die Schule, also bist du irgendwo 10, 11.
10, 11, ja.
Und dort haben wir in der Bibliothek dürfen irgendein Tier auswählen, wo wir finden, das ist spannend. Und ich bin dort herumgestöbert und die haben mich nicht interessiert für Rassen, nicht für Kühe.
Ja.
Und habe ein Buch in die Hand bekommen, Haie.
Ja.
Und ich habe das Buch verschlungen, ich bin irgendwie nicht aus dieser Materie rausgekommen und habe gesagt, ich schreibe über Haie.
Okay.
Wenn wir vielleicht noch ganz, ganz weit zurückgehen, meine Eltern sind mit uns jedes Jahr immer auf Kroatien Ferien.
Okay.
Bevor sie richtig können schwimmen,
ja,
habe ich getaucht.
Ja.
Und immer getaucht. Also meine Eltern haben mich gesehen, wenn wir am Morgen am Strand sind. Dann habe ich meinen Schnorchel, meine Tauchenbrille angelegt und war im Wasser gewesen, kam, wenn ich Hunger hatte.
Okay.
Oder mal mit einem Oktopus, den ich mit den Hängen irgendwo geholt habe und habe gesagt, hey, ein Oktopus. Ich habe die ernsten Tiere immer wieder gebracht.
Ja.
Und Wasser war so ein bisschen mein Ding gewesen. Und das Tier daheim, hatte ich so das Gefühl gehabt, ich kann mich mit dem sehr stark identifizieren. Irgendwie. Also ich weiß nicht, was es... Der Hai bedeutet mir heute noch extrem viel. Und wir haben auch, bei das so in einem Coaching drin gewesen, wo wir den Hai so gegen mein Leben über eingestellt haben. Und obwohl sie mich ja nicht kennt hat vorher, hat sie ganz klar gesagt, das dominiert dein ganzes Wesen. Obwohl Haie lang kein... Bis ich den ersten Haie gesehen habe, ich relativ lang müssen warten.
Okay.
Und in Kroatien sind die Haie in der Zeit, wo wir geschnorchelt haben, natürlich in Existenz gemacht. Ja. Das ist ein kleines Tier, das, ja, habe ich mal schon gesehen, aber es hat mich immer ein bisschen zu den Grösseren noch gezogen.
Okay.
Und ja, das war ein bisschen die prägende Geschichte,
ja,
Die Wasseraffinität hatte ich immer.
Yeah.
Ja, in der 6. Klasse konnte ich die Essenlernprobe machen.
Yeah.
Ich habe geschwommen, also die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft.
Okay.
Und die haben immer im Wehrmannshaus trainiert. Das war eine Nähe von der, wo ich aufgewachsen bin.
Yeah.
Wir sind zweimal pro Woche, jede Mittwoch und am Freitag sind wir geschwommen. Immer eineinhalb Stunden knallhartes Training, aber ich war im Wasser gewesen, und wenn ich im Wasser bin, geht es mir gut.
Okay.
Also alles andere ist Oberflächenpause. Und dementsprechend, ja.
Also das ist wirklich schon immer so, seit du dich kannst erinnern, ist immer, Wasser ist immer in deinem Leben gewesen, ist immer gute Erinnerungen daran gehabt, eben Kroatien mit den Eltern und ja.
Absolut, Wasser.
Okay. Und der Heide, also weißt du, der Heide, irgendwie, weil du wie hast das Gefühl gehabt, wenn als Kind schockiert mich auch noch gerne, aber es ist vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Kuh, wo jeder zweite oder irgendein Pony, wo sonst, jetzt das Kind gerne hat. Aber es ist ja schon recht ein gefährliches Tier. Also,
in dem Alter, sage ich jetzt mal
pauschal.
Ich habe nie das gefährliche Tier gesehen.
Okay.
Mir hat das Tier so fasziniert, wie ursprünglich das ist, wie unverändert das eigentlich, dass die Urzeit hat erlebt und heute immer noch da ist.
Ja.
Und in diesem Zeitpunkt dann ja noch in Hülle und Fülle ist vorgekommen, was heute nicht mehr so ist.
Ja.
Also heute werden die Tiere abgeschlachtet, aber dann irgendwie die Magie von diesem Tier, das Majestätische, das oberste Glied im Meer, das hat mich irgendwie fasziniert und
okay.
Hat mich nicht losgelassen.
Ja.
Hat mich nicht losgelassen. Dann habe angefangen, jenste Berichte und jenste Bücher zu lesen, von Unfällen, aber auch von irgendwelchen Ausgrabungen, die man gemacht hat, von diesen alten Urzeithaien, wie gross die müssen sein. Und ich habe das alles verschlungen. Das,
der Megalodon.
Der Megalodon, genau. Das, der Weisshai einfach x-fach grösser.
Ja.
Und das hat mich immer eigentlich, das hat mich nicht mehr losgelassen, ja. Das Thema. Und irgendwann ist es ein bisschen überpoppt, natürlich auch, was die ganze Thematik ist, um den Missstand haben. Anfangs von den 70er Jahren, also bevor ich auf die Welt gekommen bin, ist der erste weiße Hai-Film gelaufen.
Ja.
Der hat mich natürlich irgendwann in der Jugend aufgeholt, wo man dann gesehen hat, was der Hai macht und so weiter. Das Einschneiden von echten Bildern mit den Sensationsbildern.
Ja.
Wo ich aber den Leuten eigentlich schon dann erklärt habe, das ist nicht echt, das gibt es nicht und so weiter und so fort, weil ich schon viel gewusst habe über die Tiere.
Yeah.
Und irgendwo dort ist mir auch bewusst worden, ich muss irgendetwas machen. Ich muss das Tier besser lernen kennen und ich will für das Tier irgendetwas machen, dass es vielleicht einen negativen Ruf auch verliert. Und das ist noch schwierig hier in der Schweiz, weil
wir haben keine mehr.
Und wir sind hauptsächlich auf Kroatien oder auch irgendwo mal auf die Balearen. Aber auch dort ist die Chance, dass du einem Hai begegnest, natürlich marginal klein.
Ja.
Also habe ich mich beschränken auf Literatur und alles, was irgendwie ist im Fernsehen über ORF mit Universum, wo ja super gute Dokumentationen waren,
ja.
In den frühen 80er. Das war für mich so das, was ich... Das waren meine Tiere in diesem Sinn.
Ja.
Und da habe ich mich einfach dort halt reingelebt in das Tier und mit all dem Wissen versucht, mein Bild zu verstärken, mein Bild fertig zu bauen, mein Puzzle.
Ja.
Weil der Hai war eben für mich wirklich so ein Puzzle gewesen, das sich aus mehreren kleinen Stückchen so zusammengesetzt hat. Wo ich musste sagen, okay, ich möchte mal mit einem weißen Hai schwimmen, ohne Käfig. Wo die meisten Leute sagen, spinnst du? Und ich habe gesagt, als ich meinen Eltern gesagt habe, ich will mit Haien tauchen. Ist natürlich auch, du bist nicht ganz dicht und spinnst eigentlich.
Ja.
Und gleich hat mir Bär einmal gesagt, als er an einem Vortrag war vor ein paar Jahren, dass du mit denen arbeitest, dass du für die arbeitest, ist irgendwie ganz klar gewesen.
Okay.
Weil es einfach zu meinem Weg gehört hat.
Ja.
Und ja.
Ja, ist ja mega schön, wenn du so deine Leidenschaft schon so früh irgendwie wie hast, gefunden hast.
Ja.
Ich denke, andere Leute suchen ein ganzes Leben und werden nie so richtig fündig. Und du hast ja jetzt wirklich etwas, wo das ganze Leben durchgeht.
Absolut.
Aber dann, eben, wie du hast gesagt, dann bist du ja noch jung und du hast Literatur reingezogen und so. Wann ist denn nachher? Es ist ja wieder ein Schritt, du daheim hast du lernen kennen, aber nachher das andere ist ja, du hast ja irgendwann eben wie das Handwerk vom Tauchen müssen lernen. Wann hat er das so angefangen?
Auch sehr, sehr früh bei der SLR, wo wir eben
gesprochen haben,
haben sie auch Geräte tauchen gehabt. Ja. Und dort habe ich natürlich irgendwann mal das Gerät angelegt. Überall, wo man hätte Schnuppertauchen machen konnte, habe ich irgendwie gesagt, Mami, Papi,
wir können Schnuppertauchen,
was auch immer. Ja. So einen richtigen Kurs wollte ich dann eigentlich noch nicht machen, respektive mal nicht wollen, aber es ist nicht immer alles so möglich, wie man sich das vorstellt. Ja. Und dann ist es gleich im Moment gegangen, bis ich im 94 dann effektiv so wie einen Grundkurs gemacht habe.
Okay.
Und ich habe auch immer gesagt, ich mache einfach den Grundkurs, dass ich weiss, wenn ich, ich sage ganz banal, unter Wasser überleben kann und kann zu diesen Tieren gehen. Das habe ich gemacht und dann eigentlich auch einen Moment lang eigentlich gar keine Zeit gehabt, neben der Lehre, neben allem, was einfach halt dem einhält im Berufsleben. Ja. Mich wirklich so ein bisschen um meine Passion zu kümmern. Also okay. Es ist nicht verschwunden aus dem Leben, aber das Leben hat mir dann andere Sachen geboten.
Ja.
Einerseits die Ausbildung fertig zu machen, nebenan habe ich in dieser Zeit sehr intensiv DJ gemacht.
Das hast du vorhin gesagt, ja.
Schon. Und dementsprechend ist der Fokus ein bisschen leicht verlagert gewesen. Es hat dann zumal einen DJ Shark gegeben.
Ah.
Und darum konnte ich das nicht können sein. Und dementsprechend hat mich natürlich das noch lange genervt. Aber ja, ich bin nicht.
Was ist das eine Lokale von
Bern? Das war ein Berner gewesen, DJ Shark.
Kennst du ihn persönlich? Oder?
Ich habe ihn 2-3 Mal gesehen. Ich habe nie gross mit ihm
wirklich. Also ich habe nicht wirklich viel Sympathie auch auf deiner Seite aufgebracht für ihn, weil er deinen Namen hat.
Nein, das, von dem her, das war nicht das Problem. Wir haben einfach so ein komplett einen anderen Musikstil
aufgelegt.
Okay. Er war so ein bisschen der Allrounder gewesen, hat dann zumal auch noch in den Nachtclub aufgelegt und ich war halt eher da so im Untergrund gewesen. Mit der ersten digitalen Beatwelle habe ich angefangen. Yeah. Und das ist so an uns vorbei. Nein. Aber nichtsdestotrotz, für mich war das kein Thema gewesen, aber ich habe mich dann mehr dem gewidmet.
Yeah.
Also was arbeitstechnisch belangt, habe ich immer früher selbstständig sein.
Und das hast du immer gewusst?
Selbstständig, für mich hat Selbstständigkeit geheissen. Ich glaube, es ist mit 12 habe ich mich darum getan, einen Wochenjob anzunehmen.
Okay.
Ich bin mit dem Velo für ein zahntechnisches Labor zu den Zahnärzten Gebissabdrücke holen oder habe Gebiss gebracht. Ich habe 5 Liber pro Nachmittag bekommen.
Ja.
Und alle wollten dann irgendwie die Travel Fox Schuhe. Wollen. Und ich hatte den Anspruch, dass ich die nicht von meinen Eltern will, sondern dass ich sie selber kaufe.
Okay.
Also habe ich dort
weil
schon immer geschafft.
Welche sind das gewesen, die Travel...
Travel Foxes ist dann zumal...
Sie sind auch so blinken oder so?
Nein, nichts mit blinken.
Das sind keine Rollen oder...
Nichts, das war wirklich ein klassischer Turnschuh. Yeah. Dann so ein bisschen aus der Basketball-Szene, auch Hip-Hop-Szene, ist das so ein bisschen... Wenn du die hast, die Travel Fox oder Fila-Schuhe, Fila gibt es
auch Fila, noch. Ja.
Travel Fox und Invicta ist so ein bisschen in einer ähnlichen Zeit aufgepoppt. Yeah. Und ich wollte dann unbedingt grün in Mattleder.
Ja.
Die haben dann zumal verhältnismässig knapp irgendwie 100 Stutz gekostet.
Ja.
Also ich habe ein paar Nachmittage Gebäse ausgeliefert. Aber ich habe stolz gewesen, dass ich mir sie selber kaufen konnte. Das war immer so ein bisschen mein Ding. Ich war immer einer, der relativ schnell selbstständig war. In der Lehre, die ich gemacht habe, bei Redifusion. Haben wir Sender gewechselt. Es gab früher noch einen Kanal, da musste man den Sender umprogrammieren. Ja. Und immer wenn ein Sender wechselte, habe ich so Zettel selber aufgeschrieben und bei den Häusern im Quartier aufhängen, dass ich ein Stift bin von Redifusion. Ich habe natürlich gefragt, ob ich darf im Geschäft.
Ah, dann bist du
dann bin ich am Abend für irgendwie 10 Franken dann das Sender umstellen. Das ist mehr als die Hälfte weniger gewesen, als wenn sie einen offiziell kamen.
Ja.
Und die am Abend dann an für sich noch in der Lehre einen Nebenjob gehabt und haben wir so dann auch noch irgendwie wieder
etwas können. Also wirklich, so unternehmerisches Gen seit
jeher? Ist immer drin gewesen.
Okay.
Ja. Geschäftli machen. Etwas angreifen, Ideen.
Das ist immer etwas anpacken, ja. Spannend. Und dann bist ja du... du hast Detailhandelslehre gemacht und dann hast du deine... Swisscom-Shops gehabt, korrekt? Oder ist noch etwas dazwischen?
Ja, es ist natürlich viel rumgelaufen. Also, ja. Also der Werdegang war, dass ich mal meine Lehre abgeschlossen habe, damals noch als Detailhandelsfachmann.
Ja.
Oder früher hat es... ich habe Verkäuferlehre gehabt und dann der Detailhandelsverkäufer, wirklich ja. Detailhandelsfachmann, Fachfrau. Das habe ich dann eigentlich abgeschlossen gehabt. Und habe schon in der Lehre eigentlich sehr, sehr gute Referenzen gehabt. Bin dann weitergegangen, respektive nach der Lehre eigentlich gerade arbeitslos gewesen, weil der Markt dann relativ dünn gesagt war.
Ja.
Nichtsdestotrotz, ich war irgendwann mal dort auf dem RAF, dann haben wir noch Arbeitsamt geheißen und ich ging Bärenjagen. Ja. Das war wirklich noch früh. Und dann hat er gesagt, hey, schau, wir haben so ein Stagiaire-Programm.
Ja.
Ein Stagiaire-Programm, das ist aber für Maler und Gipser. Da zahlen wir 80% an Betrieb für ein Praktikum ein halbes Jahr und 20% muss der Betrieb zahlen.
Ja.
Und ich gesagt, gib mir die ganzen Unterlagen, ich suche mir selber eine Praktikumstelle. Ich habe das RAF-Dossier genommen und bin den ganzen Tag, mehr oder weniger 4-5 Tage aneinander, von Unterhaltungselektronikgeschäft zu Unterhaltungselektronikgeschäft und gesagt, hey, hallo, lehrfertig, arbeitslos, aber ich könnte arbeiten, ich möchte arbeiten, ich habe ein cooles Angebot, 80% zahlt das Arbeitsamt und 20% müsst ihr zahlen, ich bin 100% da, ich will.
Okay.
Und habe dann beim Walzner in der Arbeigengasse die Chance bekommen, ein halbes Jahr zu machen.
Ja.
Von der bin ich dann in Eschenmoser, vom Eschenmoser bin ich fast 5 Jahre der gewesen, wieder zurück zur Redifusion aus Filialleiter STV. Wieder geholt worden vom Eschenmoser als Abteilungsleiter, wieder geholt worden von der Redifusion als Filialleiter. Und so habe ich meinen Weg einfach ein bisschen gemacht, ein bisschen hin und her. Und im Verkauf hat es mir eigentlich gut gefallen. Es ist mein Ding mit Menschen.
Ja.
Ich hatte Erfolg. Und dementsprechend ist aber gleich irgendwann der Punkt gekommen, ich habe gesagt, jetzt brauche ich einen kompletten Tapetenwechsel. Ich habe mich bei Securitas beworben und bei Securitas geworden.
Okay.
Ganz klassisch, habe ich am Anfang müssen den Verkehr regeln, aber sehr schnell gesagt, hey, nein, das kann es nicht sein.
Ja.
Und ich habe relativ in der kürzesten Zeit bin ich dann zum Ordnungsdienst Securitas geworden. Also das sind die, die so Polizeidienste machen, ohne dass du natürlich Leute anhalten und so weiter. Aber der Ordnungsdienst eben, wirklich Kontrollen im Bahnhof und so. Und eigentlich dort gefunden, das passt. Aber ich war immer auf Stundenlohnbasis angestellt gewesen. Und irgendwann habe ich gesagt, so nach 4 Monaten, ich habe gerne einen Gesamtarbeitsvertrag. Und jetzt geheißen, ja, du musst noch einen Monat. Und so nach 7 Monaten war immer noch nichts. Und dann habe ich gefunden, nein, das passt nicht. Und bin dann wieder zurück in den Detailhandel, weil dort haben sie mich mit Handkuss immer wieder genommen.
Ja.
Dann schon wieder Redifusion, wieder eine neue Filiale, die ich übernehmen konnte. Die haben dann ja Cablecom hat Redifusion abgestoßen.
Ja, genau.
Fust war keine Option gewesen. Orange war mir dann noch unsympathisch gewesen. Und nein, dann habe ich mich bei Best Buy beworben. Das war ein neues Projekt von Rudi Bär, der ja Mobile Zone und Interdiscount gegründet hat. Und wo Radio TV Steiner Redifusion weg war, hat er gefunden, es braucht einen neuen. Und das ist nach einem Jahr leider liquidiert worden.
Okay.
Und dementsprechend bin ich wieder da gestanden mit ganz viel Engagement, das ich gezeigt habe und so weiter und so fort. Und habe gefunden, was machen wir jetzt? Dann ist der Kollege zu mir gekommen und hat gesagt, du, ich habe gehört, Swisscom, die machen da Franchise. Also selbstständig, aber unter dem Namen von Swisscom. Ja. Was ist Franchise? Ja, McDonald's ist schon Franchise. Okay, wir sind mit dem Typ zusammengehockt, Rolf Blumenthal, der der Franchise-Akquisitator war für Swisscom. Und der hat gesagt, schau, wir hätten Münzigen, die ihr machen könntet. Zuerst Ostermundigen und dann Münzigen. Und eigentlich ist das so ein Rekrutierungsverfahren, geht über ein Jahr.
Okay.
Und wir haben irgendwann im Juni angefangen und im Dezember zu Münzigen aufgetan. Also ich habe gesagt, ich will und ich weiss, ich mache es für mich.
Ja.
Wir haben einen Businessplan gemacht, ich bin zu Münzigen vor das Migros gestanden, wochenendelang und habe die Leute gefragt, was hier fehlt, also Bedarfskundenanalyse,
Standortanalyse. Wirklich Vollgas.
Und wir sind zu den Banken, gehen sagen, hey, wir brauchen Geld, Projekt mit Swisscom zusammen. Selbst der Name Swisscom hat bei den meisten Banken so, nein, etwas Neues machen wir nicht.
Ja.
Und wir haben gekämpft und gekämpft und gekämpft, bis wir jemanden hatten, der uns finanziert und haben gestartet. Und zwar haben wir gestartet am Weihnachtsmarkt, das war der 3. Dezember 2003.
Ja. Warte, ich tue das Mikro gleich noch ein
bisschen. Okay. Hey, 2003 gestartet am Weihnachtsmarkt.
Ja.
Wir sind völlig überrennt worden. Das Kassensystem hat eigentlich verhaben, wir konnten keine Kärtchen können, die Leute haben auch Bar gezahlt. Und das war dann noch so eine Kombination, wo die ersten Vodafone Live-Geräte kamen, also Sony Ericsson, Nokia, sind dann noch Nummer 1 Superstars gsi. Und ich bin aus dem Lager rausgekommen, in einem 80 Quadratmeter Laden und habe hinter meinen Geschäftspartner nicht mehr gesehen, weil so viele Leute drin waren, Weihnachtsmarkt. Und wir haben so gefunden, okay, wir haben alles richtig gemacht. Und ja, es ist gefakt. Wir haben angefangen mit eigentlich 2 Mitarbeitern. Und ich glaube, am
Schluss,
ja, innerhalb von 60 Tagen noch 2 dazugenommen, weil wir einfach so viele Leute hatten. Ja. Und mein Anspruch war, dass wir haben so ab von den Swisscom-Shops. Wir wollen bessere Beratung, wir wollen anders sein, obwohl wir unter dem Decknamen arbeiten müssen. Müssen wir uns profilieren, weil von den anderen Shops gehört man so, die haben keine Zeit und die nehmen sich nicht Zeit. Und die haben gesagt, hey, für mich steht der Kunde im Mittelpunkt.
Ja.
Und wenn wir das richtig machen, redet sich das um und wir wollen Mund-zu-Mund-Propaganda.
Aber ja, auch in diesem Jahr.
Ja.
Was ist denn dort mit dem Hey eben gewesen? Klar, du hast vorhin gesagt, du warst im Hintergrund gewesen, aber ich nehme an, du hast ja gleich, ist ja gleich noch deine Leidenschaft gewesen. Ich nehme nicht an, dass du die gleichen Bücher immer und immer und immer wieder hast gelesen.
Nein, das ist natürlich komplett immer parallel gelaufen.
Ja.
Mittlerweile bin ich ja am Roten Meer gewesen.
Okay.
Bin dort abgetaucht und ja. Visuell völlig überreizt gewesen, weil es ist halt doch anders gewesen als das Mittelmeer. Es hat ein bisschen mehr Farbe gehabt. Die Fische ein bisschen grösser gewesen. Und irgendwann ist auf meiner ersten Tauchsafari sind wir so eine Tümpelbucht, wo sie geheißen Jackdive. Da schaut man mal, ob alles funktioniert. Es hat alles funktioniert, ich bin wieder aufgetaucht. Beim nächsten Tauchgang hat es geheißen, so jetzt sind wir hier am legendären Elphinstone Riff. Also vor Marsalam ist das. Und das war so der Highspot gewesen. Und ich bin effektiv ins Wasser reingekumpelt und fast auf einen Hai drauf. Das war so eine Weisspitze Hochseehai.
Yeah.
Fachjargon Longimanus gewesen.
Okay.
Und ich habe mit den Augen geschaut, er hat mehr in die Augen geschaut. Ich glaube, wir waren beide baff, dass wir uns begegnet sind. Aber nein, ist natürlich passiert. Und die ganze Tour haben wir grau, haben Weisspitzenriff, haben alles gesehen. Und ich war plötzlich in dieser Welt, die ich bis jetzt aus Büchern, aus dem Fernsehen gekannt habe.
Und du bist nicht drin. Ich
war im Aquarium, weißt du, in einem grossen, wo sie auch Haie hatten. Und plötzlich bin ich in der Natur. Völlig ohne Glaswang, ohne irgendwelche Schranken, dem Tier begegnet. Und ich hatte Hühnerhaut. Ich hatte Hühnerhaut, wo es jetzt der Moment war, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich da.
Ja. Und wo du ja eigentlich seit der Kindheit auch ein bisschen drauf hast geplant.
Genau.
Ja.
Genau.
Also, und du hast gar nie Schiss gehabt?
Nein, ich konnte nicht daran denken, Schiss, weil ich einfach, in mir ist so viel vorgegangen, wow, das ist jetzt ein echter Hai. Das war irgendwie ein 3-Meter-Tier.
Ja.
Die gelten ja so ein bisschen aus potenziell gefährlichere Haie, ja, wenn man so die ganzen Statistiken liest. Und ich bin fast auf den, oder mehr oder weniger, ich habe gar nicht gesagt, dass der unter dem Schiff durchschwimmt und ich komme in diesem Moment runter. Aber ich hatte keine Zeit, keine Angst zu haben, weil dort ist ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen.
Ja.
Also, no way.
Angst, also ich muss auch sagen, ich habe zuerst mal ein Hai gesehen, wie viele Tauchgänge hat man beim Paddy Open Water?
Wenn du fertig bist und sie dir noch einen geschenkt hast, 5, sonst hast du 4, die du musst machen.
Und dann habe ich so einen Bootstrip gemacht mit Nachttauchgang und so. Und bei diesem Bootstrip, also das wäre einfach mein 6., 7. Tauchgang, haben wir auch einen Hai gesehen. Und ich muss sagen, ich bin nicht so Hai angefressen wie du, aber es ist wirklich irgendwie, ich auch nicht Schiss gehabt. Weil es ist wirklich so, du bist da der Dunger und es ist auch so gechillt und ruhig und du hörst so ein bisschen die Atem und so. Es ist wirklich nichts. Das ist nichts, wo er muss Angst machen und die schwimmen einfach so ruhig, schön,
es ist, friedlich
vorbei.
Ja. Ja, es geht keine Gefahr aus. Wo ich das Tier gesehen habe, und du hast nebendran halt die ganzen Filme, die du immer gesehen hast, wo sie Menschen eigentlich, du siehst den Menschen und schwimmen auf dich zu und das Mund geht auf. Das war nicht so gewesen.
Ja.
Das Tier war der, das Tier hat dich angeschaut, du hast ihn angeschaut. Es sind zwei Welten, die aufeinander prallen. Und es ist wirklich Magie. Also für mich war es Magie. Es ist das Gleiche ein paar Jahre später. Das ist jetzt. Ja, 10 Jahre etwa gerade. Als ich das erste Mal mit einem weißen Hai neben zusammenkam. Und der weiße Hai hat kein schwarzes Auge, sondern ein ganz tief blaues Auge.
Ja.
Das ist aber nur, wenn du in der Distanz von vielleicht knapp einem Meter von ihm weg bist.
Und du bist so nah gewesen?
Ich bin so nah gewesen. Und ich muss sagen.
Und ohne Käfig?
Dann zuerst einmal mit Käfig, weil sie gesagt, du darfst nicht raus.
Mhm.
Und Dann hatte ich nur eine Gelegenheit ohne Käfig. Und dort bin ich auch sehr, sehr nachgekommen und ich musste sagen, hey, das Tier, das da... Das,
aber die sind ja, zum die Dimension angeben, ich meine, das ist ja, okay, die anderen sind vielleicht so 3 Meter hei oder so, aber ein weisser Hei kann...
6 Meter.
6 Meter?
6 Meter, okay. Das ist ein Bus, so ein kleiner Minibus, der dort vorbeizieht. Und das, was ich dann gespürt habe, wenn du manchmal irgendjemandem nachherkommst, merkst du das Elektrische, weißt du, das irgendwie der Anger, also der innere Kreis wo, oder die Aura, die dich umgeht, die sagen Aura. Und die bei dem Weibli, ist ein Weibli gewesen.
Die werden noch grösser. Oder?
Die sind noch grösser und das ist auf mich zugeschwommen und ich bin dort im Wasser drin gewesen. Ich hatte nicht Angst gehabt. Ich hatte einen heiden Respekt gehabt. Und eigentlich noch viel die grössere Faszination.
Ja.
Und da ist etwas auf mich zugekommen, wo, das kann ich gar nicht beschreiben, aber als ich dem Hai in die Augen geschaut habe und er hat mich angeschaut, da habe ich irgendwie etwas gefühlt, das für mich total innere Ruhe, total Sicherheit gegeben hat. Ich habe von Anfang an gewusst, der macht mir nichts. Und ich habe mich wohl gefühlt. Das ist so wirklich der Magic Moment, den du manchmal hast. Ich sage, Liebe auf den ersten Blick. Also so, hey, jetzt ist er da. Er ist durchgeschwommen, hat mich angeschaut. Irgendwann ist nur noch Haut gekommen. Haut. Irgendwann ist die Schwanzflosse. Dann war der Moment durch. Aber ich war so tief berührt, dass ich mich eigentlich ganz still zurückgezogen habe. Und ich bin sonst nicht der Stille. Und einfach diesen Moment für mich geniessen musste. Was ja heute, wenn ich darüber rede, also stellt es mir noch die Haare auf.
Ja, ich sehe es. Aber das ist noch schnell, das war noch Gerätetauchen.
Das war noch Gerätetauchen, genau.
Weil ich glaube, es gibt ja den einen Schweizer, irgendwie Ritter heisst der oder so.
Ritter, genau.
Ja, wo Südafrika, der, ich glaube, der schnorchelt mit
ja, das kann man denen mal sagen. Mit Geräten macht er ja auch Menschen Interaktionen in Ägypten mit Geräten oder irgendwo in seinem Bahamas-Gebiet, wo er dort ist.
Ja.
Gleichzeitig macht er aber auch die Menschen Interaktionen, wo er natürlich mit dem Schnorchel die Leute bewusst ins Wasser fällt, sage ich jetzt einmal. Und die Leute zwischen Zitronenhaien und Lemon Sharks eben wirklich durchschwimmen. Und du hast irgendwie 30 Tiere um dich herum und bist an der Oberfläche und merkst plötzlich so,
die interessieren sich gar nicht.
Interessieren sich nur marginal für dich.
Ja.
Und der Erich, mit dem habe ich natürlich eine Zeit lang ein bisschen zu tun gehabt bei Shark Project. Und sonst haben wir uns immer wieder gesehen.
Was ist das genau, das Shark
Project? Shark Project ist eine Heilschutzorganisation. Okay. Also eine, die sich komplett finanziert mit Spenden.
Ja.
In die Schulen geht hier in der Schweiz oder in ganz Europa. Dort die kleinsten Kinder eigentlich tut, einführen ins Thema. Dann aber eben auch, zum Beispiel geht auf Malediven Fischer, geht interviewen, mit ihnen geht reden, können sie sich eventuell umschulen.
Okay.
Zum Beispiel auch aufgedeckt hat, dass Methylquecksilber im Hai sehr in einem höheren Niveau drinnen ist.
Ja.
Also das haben alle gewusst, aber sie waren die, die dann die EU verklagen wollten. Was nicht ganz so erfolgreich war, weil die EU halt vom Hai profitiert.
Ja.
Also wir sind immerhin mit Spanien einer der weltgrössten Haiflossenproduzenten für den asiatischen Markt. Nicht irgendwo Costa Rica, wo die Nummer 1 ist. Spanien,
krass.
Also das Ferienland, ist der Hauptumschlagplatz in Europa, wo man an und für sich all die Haie, die man hier in der Gegend fährt, Azoren und so weiter, zusammennimmt und dann rüberschifft in den asiatischen Markt. Und gegen das kämpfen die. Und es ist natürlich klar, dass ich irgendwann schon der gelandet bin.
Ja.
Für sie eben Schulvorträge gegeben, für sie am Messen war, für sie dann an und für sich auch auf dem Roten Meer so Mensch-Hai-Interaktionen gemacht haben, die irgendwo von...
Wie muss man sich das vorstellen, die Mensch-Hai-Interaktionen? Also es ist einfach... Ist das einfach zum... Du zeigst mir, also du kommst mit mir ins Wasser und sagst mir, hey, die Haie sind gar nicht so gefährlich oder um was? Oder ist es mehr so wie ein mentales Ding? Zum irgendwie, fast wie die Leute, die Phobien haben vor Spinneln und dann müssen sie Vogelspinneln auf die Hand nehmen. Ist es mehr das oder um was geht es da genau? Nee. Oder wirklich mehr um das Tier wirklich mal zu erleben?
Es geht schon um das Tier zu erleben. Also wenn du solche Sachen, zum Beispiel im Roten Meer machst, wo heute einfach auch der Haibestand massiv reduziert ist,
musst
du eigentlich den Leuten schon müssen sagen, bevor das Schiff raus ist, wir können dir nicht garantieren, dass wir einen Hai
sehen. Überhaupt einen Hai sehen.
Weil wir sind in der Natur und nicht im Aquarium. Wenn du die Chance 100% wahrnehmen musst, ist ein Aquarium. Aber wir haben zum Beispiel jeden Abend Vorträge gemacht, wo man den Leuten gezeigt hat, wie funktioniert der Hai, was hat er für Sinne, wie sie sich reproduzieren, was sind die Verhaltensregeln und so weiter und so fort. Und die Leute kommen auf das Schiff, wo sie sagen, ich möchte mehr über das Tier erfahren.
Okay.
Das Ziel ist eigentlich, dass du einen Hai-Botschafter ausbildest in dieser Woche, der zurückgeht und alle Leute in der Umgebung sagen, der Hai ist gar nicht gefährlich. Nein. Der Hai ist etwas Normales, der Hai ist ein schützenswertes Tier. Weil die meisten Leute haben Angst. Und wenn du Angst hast vor etwas im Schützen, ist es nicht. Und das war genau das Problem. Und darum sind die Hai-Touren so angeboten worden. Du hast zum Beispiel den Leuten gezeigt, wie kannst du unterscheiden, Männchen, Weibli. Mhm. Und die Leute sind vorher ins Wasser und haben einen Hai gesehen. Und dann sind sie aus dem Wasser rausgekommen und haben gesagt, hey, hast du gesehen, der eine, den wir hatten, war ein Männchen und der andere ein Weibli. Und das hat einen relativ dicken Bauch gehabt, das war auch schwanger gewesen.
Okay. Also,
du hast in einem Abendvortrag der Unterschied gezeigt, Mann, Frau.
Ja.
Und dann war es plötzlich nicht mehr hey gewesen, sondern sie hat den Anspruch gehabt, zu schauen, was ist es denn? Du hast nicht gelernt, wenn der Hai eine Flosse an den Körper legt, wird er wahrscheinlich auf die Seite, die sie anlegt, abtauchen. Also kannst du lesen, wie es macht er
für einen Weg.
Und dann sind sie auch gekommen und haben gesagt, hey, das Verhalten, das du gestern Abend in deinem stündigen Vortrag erklärt hast, habe ich heute eins zu eins sehen können. Und genau dort ist es eigentlich darum gegangen. Es ist nicht um Spektakel gegangen, irgendwie mit Fütterung und Blut im Wasser und das, sondern es ist gegangen,
ich will das Tier zu erleben.
Ohne eigentlich gross Druck aufzubauen, weil du den Leuten hast gesagt, ich garantiere nicht, dass wir es gesehen haben in meiner Präsentation.
Ja.
Alles andere müssen wir nehmen, wie es kommt.
Okay. Aber hat es nicht gleich mal in die Situationen gegeben, wo es brenzlig wurde für dich oder für andere, wo du dabei bist? Weil ich sage das, weil ich erst gerade wieder so auf einem Instagram-Feed von irgendeinem Surfer-Typ, wo, ich weiß nicht, ob das Südafrika ist, aber das Wasser ist, du siehst einen Taucher, das ist ein ganz kurzes Video, du siehst einen Taucher, und das Wasser ist ganz, ganz grün, milchig, ganz, und das ist ja meistens in Südafrika, es sieht auch mega kalt aus. Und der Taucher schaut so gegen die Kamera, und dann siehst du von hinten plötzlich einen riesen Schatten, der immer näher kommt, und dann ist es ein weisser Hai, der ihm, man weiss nicht genau, ob er ihn wollte beißen oder einfach schauen, was da jetzt im Wasser ist, und er geht so wie im letzten Moment, geht der Taucher so instinktiv ein bisschen ab, weil er auch merkt, da kommt irgendetwas von hinten. Mhm. Und also tätscht ihm noch so ein bisschen am Bauch mit dem Kopf und der weiße Hai
schwimmt
oben drüber weg. Ja. Und dann habe ich so gedacht, du schaust es und denkst so, wow, Mann,
das... das sind Situationen, ich sage, hier in der Gegend, wenn du gehst wandern und eine Kuh säckelt auf dich zu,
ja,
ist der gleiche Schockmoment. Du bist ein Tier.
Ja.
Du kannst die Kuh in diesem Moment auch nicht lesen und wenn die Kuh platt machen will, ja, macht sie die auch platt. Brenzlige Situationen, klar, die gibt es immer. Weil du interagierst mit dir, du interagierst mit einem Raubtier grundsätzlich. Wenn du aber die Leute so ein bisschen das Verhalten trimmst, ist die Chance, dass etwas passiert, relativ kalkulierbar. Also das eben nicht passiert.
Ja.
Und ich hatte brenzlige Situationen gehabt, wenn die Leute sich faul verhalten haben. Also wenn du sagst, wenn die Haie kommen, bleiben wir schön kompakt zusammenbleiben und bleiben ruhig. Und dann hast du irgendein Zabu-Philipp. Und mit dem Zabeln ist der Haie nicht sofort auf den Instinkt, hey, jetzt kann ich jemanden fressen.
Mhm.
Sondern es ist interessant. Und der Haie will das Objekt, das Zabeln, näher untersuchen. Weil Zabeln, das sind so Schwingungen, die auch ein verletztes Tier sein können. Klar sehen sie sehr gut und sehen, dass das wahrscheinlich nicht ein verletztes Tier ist, aber sie kommen näher. Und je näher das der Hai kommt, hast du natürlich genau mit solchen Leuten Mühe, unter Kontrolle zu behalten. Und dort hatte ich eine Situation im Roten Meer, wo effektiv zwei völlig nicht mehr sich selber waren.
Ja.
Wir waren in der Nähe vom Schiff. Ich habe die ganze Gruppe einfach so ein bisschen immer hinterher gedrängt und geschaut, dass man möglichst nach an die Stege kommen. Und dann, einer nach dem anderen, ist die Stege auf, aber der Hai ist irgendwie näher gekommen. Ich musste zweimal den Hai anlängen und wegschieben. Wenn du das machst, bist du schon sehr, sehr nah von dem inneren Kreis vom Hai. Er verklüpft auch. Also, niemand, der er würde fressen, hätte den Mut, ihn ja irgendwie anzupacken.
Ja, klar.
Und du bist der mit der blassen Hand, die du das Tier wegschiebst. Und es geht, macht eine Runde und kommt wieder auf dich zu. Und du siehst, wie der dich eigentlich frontal anschwimmt. Und weisst, hinten dran hast du noch zwei, die raus müssen. Und dort musst du ruhig bleiben. Und das habe ich dort effektiv gemacht, weil ich wusste, wenn ich jetzt auch noch irgendwie von Anfang zappeln kann, kommt es eh nicht gut.
Nein.
Und ich hatte das Gefühl, dass der Hai nicht sehr aggressiv war, wo er nie es moved, aber er ist einfach stupsen. Und stupsen ist ganz klar, spüren, was bist du.
Okay.
Also das Hai hat sieben Sinne.
Ja.
Und die zweitletzte ist dann an und für sich das Stupsen mit der Nase, wo er spürt, hey, wie fühlt sich das an? Und dann kommt es zu einem Probebiss. Das ist kein tödlicher Biss. Aber wenn er einen Surfer halt in der Geschwindigkeit her trifft, kommt die erste Hilfe. Wegen der Verletzung zu spät. Der Hai frisst ihn ja nie. Der kommt immer an den Strand. Aber die erste Hilfe kommt einfach zu spät. Darum verbrütet er. Aber der Hai frisst ihn nicht. Das ist immer so ein bisschen das, was man ein bisschen verwechselt.
Aber beim Surf, also ich tue ja auch ein bisschen surfen. Und beim Surf ist es schon zum Teil. Es ist traumhaft, wenn du noch einmal an einem Spot bist und es hat nicht so viele Leute und du bist so ein bisschen allein draußen. Vor allem gerade in Australien. Aber für mich ist es ein paar Mal. Sind die Bilder näher raufgekommen von der weißen Hai vom Film, wo du hinten schaust, du bist am Paddeln für die Welle und du schaust hinten und du denkst so,
hoffentlich
wenn jetzt da das Gebiss rauskommt.
Es gibt ja und den schönen Witz, es kann niemand vom Hai gefressen werden, weil jeder kennt die Melodie.
Ja.
Also, hey, safe, wenn die Melodie
nicht spielt, ist alles okay. Gut. Nein, aber es ist so ein bisschen, und du denkst, ja, okay, es ist völlig nicht rational, der Gedanke. Aber gleich, weil du bist halt nicht in deinem Element, du bist auf diesem Brettchen und du siehst nicht immer, was unter dir passiert. Du bist fokussiert mit den Strömungen und mit den Wellen. Und je nachdem, wo du bist, ist das schon ein Gedanke?
Absolut. Es also, ist ja vielen Menschen geht es so,
ja,
dass sie sagen, hey, ich gehe ins Meer rein und wenn ich keine Sicht mehr habe, wenn ich nichts mehr runter sehe, ist bei mir der komplette Film drin. Das sind Urängste.
Ja.
Das kennen wir oder das haben wir vererbt über hunderte Generationen zurück.
Ja.
Meer hat es Tiere drin, wo wir böse werden können.
Ja.
Und dementsprechend ist es natürlich so, dass das mit den ganzen Medien, mit dem ganzen Tamtam, das rundherum gemacht wird, halt immer so ein bisschen noch stärker in den Kopf hineinkommt. Und derzeit die Medien der negativ beeinflussen.
Ja, genau.
Wenn wir denken, vor ein paar Jahren haben wir ja in Ägypten eine Serie von verschiedenen Todesfällen, wo dreimal Menschen verblutet sind, weil sie vom Hai angepackt wurden. Was hat der Blick gemacht auf der ersten Seite? Einen weissen Hai. Und die Haie, die in diesem Zwischenfall drinnen beteiligt waren, von denen gibt es keine Bilder mit aufgerissenem Mund. Aber der weiße Hai gibt es. Und den gibt es halt, weil man im Beuten oder irgendwie den Thunfischstück in dem Moment, wo er die Augen zu hat, wegnimmt. Und dann kommt ein grosser Mund mit diesen scharfen Zähnen. Und das ist bei allen so die Urangst, die wir uns haben. Und wenn jetzt der Blick, der Longimanus Hai, so am Schwimmen gezeigt hat, hat dann auch so das Gefühl gehabt,
ja, und?
Ist ein grosser Fisch.
Ja. Ja, ja.
Jetzt zeigst du einfach halt der weiße Hai auf dem Titelbild und Ägypten. Und alle lesen es, du hast ja Schlagzeilen und die verkauft sie. Es gibt aber keine Weise, denen ist es grundsätzlich vom Meer her nicht angenehm, im nee. Roten Meer. Also, wir haben zwar schon Dokumentationen, dass man irgendwo etwas gesehen ist worden, aber es ist jetzt kein heimischer Hai in diesem Gewässer.
Okay.
Aber man hat es in den Schlagzeilen so verwendet, weil es halt viel mehr Leute in die Bahn zieht und weil man eben auch die Filme kennt und so weiter.
Ja.
Und, da geht es um ein Lichtspiel. Deine Urangst aus dem Wasser mit diesen Zähnen, die ich nicht kontrollieren
kann. Oh, nein. Ja.
Wie hätte ich. Also das ist das beste Beispiel. Eben, ich meine, der Steven Spielberg, der ja die Jaws-Filme, also der weiße Hai, eins bis irgendetwas gemacht hat, ist heute einer, der sagt, ich bereue, dass ich dem Tier
ja, stimmt,
das geschaffen habe.
Ja.
Und der tut sich ja heute auch finanziell auch mit Forschung einsetzen, dass die Haie noch ein anderes Bild bekommen.
Ja.
Also.
Und über ein Thema, das ich natürlich auch noch mit dir reden möchte, jetzt ist viel um Haie gegangen, aber ein Thema, das auch im Wasser ist, ist das ganze Freediven. Mhm. Und du bist... Aber du hast dich selbstständig gemacht, Swisscom Shop, und dann kam irgendwann der Punkt, wo du hast gesagt,
Genau, ich war in Mexiko am Tauchen, ja. Wunderbare Begegnung mit Haien und riesigen Mantas. Und Tigerhaie im ersten Tauchgang auf dem Jackdive. Nach 3 Minuten hatten wir Tigerhaie. Bin ich 14 Tage wirklich
im Paradies gsi, in deinem Paradies gsi, ja.
Bin zurückgekommen und da haben wir ein Vertragsverlängerungsgespräch gehabt, wo gewisse Forderungen sich von Swisscom. Plus aber an und für sich bei mir schon 2 Jahre vorher jetzt angefangen, dass ich gesagt habe, nein.
Das ist nicht das, was ich ganz
will. Das ist nicht mehr das, es gibt mir nicht mehr das, was ich will.
Ja.
Und in diesem Gespräch haben wir dann eigentlich entschieden, dass wir den Vertrag auflösen. Also okay. Ja, Selbstständigkeit mit einem guten Lohn, mit viel Ferien, mit viel Freizeit, weil ich ein gutes Team hinter mir hatte. Alles langjährige Leute, über 10 Jahre an meiner Seite,
ja.
14 Jahre selbstständig. Also die, meine Stefan am Schluss, die hat bei mir die Lehre gemacht und hat sich zu Stefan weitergearbeitet.
Okay.
Und haben ein tolles Team gehabt. Aber ich musste gleich einfach sagen, und jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich sage, Ende. Hier mache ich den Cut.
Und, das ist, und für dich war es ziemlich klar, was nachher ist gekommen, oder? Nimm ich mal an.
Ja, klar war es eigentlich nicht, weil aus der Tauchlehre kannst du in der Schweiz ja nicht leben.
Ja.
Ins Ausland wollte ich auch noch nicht. Wollen,
ja.
Aber ich musste einen Cut machen. Und in diesem Cut habe ich natürlich so ein bisschen für mich auch wieder neue Wege gesucht. Und habe eigentlich eben schon früh, was war das? 2001 habe ich das erste Mal Freitauchkurs gemacht.
Und für alle die, die das nicht wissen, was das genau ist, weil ich es nämlich auch nicht, ich muss so sagen, ich kenne dich ja von dem Introduction Basic Freedive Kurs. Und zu mir ist mal jemand gekommen, eine Arbeitskollegin, und hat mir gesagt, ja, das Freedive, mega cool, macht super Spass. Und ich habe gesagt, Freedive, ich meine, was ist das genau?
Ja.
Und also, ja, das ist so wie Schnorcheln, also wie Tauchen, einfach ohne Flaschen, so wie Schnorcheln und so. Und dann, ja klar, okay, das ist cool, ich schnorchle auch gerne und solche Sachen. Und nachher hat mich das umgenommen, ich bin zu dir in den Kurs gegangen.
Genau, morgen habe ich jetzt angefangen.
Beim Tauchsport Käse, ja genau, super, super Kurs gewesen. Und das Freediven, das ist ja viel mehr als einfach nur ein bisschen tauchen ohne
Gerät. Ohne Gerät, ja.
Ja.
Freitauchen ist halt das. Ich habe dann den Kurs gemacht mit verschiedenen Kollegen zusammen.
Ja.
Und alle haben gefunden, das ist super. Wir haben auch zwei, ich glaube, Theorie war am Freitag gewesen, Samstag haben wir Poolgeschichten gemacht. Sonntag sind wir in See. Und alle haben gefunden, hey, das müssen wir unbedingt weitermachen. Es hat keiner weitergemacht. Weil es einfach die Möglichkeit nicht gab,
ja.
Auch in Tauchen mit Gerät. Und warum willst du jetzt ohne Gerät tauchen? Weil es ist halt gleich ein relativ, ich sage nicht, grosser Aufwand, halt irgendetwas zu machen, obwohl alles eigentlich dabei hast. Du brauchst nichts. Grundsätzlich. Und es hat ja. Sich ein bisschen versandet. Und dann war es lustig, taucherisch habe ich mich weitergebildet, obwohl ich mich auch wieder mal machen wollte, bin ich ein Jahr später eigentlich schon Instruktor gewesen.
Okay.
Also es hat mich wirklich reingenommen und ich habe die Kurse durchgeklebt, einfach, ja, mache ich. Und ich habe jeden Kurs so gemacht, dass ich nicht irgendwie die Minimalanzahl Tauchgänge hatte, sondern ich habe überall schon viel gehabt. Mittlerweile bin ich bei knapp 3000 Tauchgängen.
Ja, wow.
Nach all diesen Jahren. Und ja, also
ich habe einfach... Sind ein paar Stunden unter Wasser?
Ja, das sind ein paar Stunden unter Wasser, genau. Und habe einfach wirklich Kurs an Kurs gemacht, aber alles im Gerätetaucherbereich.
Ja.
Und irgendwann bin ich Kursdirektor gewesen oder Instruktortrainer, wo ich durfte selber auch Tauchlehrer ausbilden und bin so zugehörig bei einem Dive-Center. Und da kommt plötzlich das Telefon, da, ich habe dich angemeldet für einen Freedive-Instruktor. Warum? Ja, wir brauchen noch einen, sonst können wir den Kurs nicht durchführen. Okay, was muss ich denn können? Ja, freitauchen. Ja, du, jahrelang jetzt nichts gemacht. Und dann bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen mit Nick Linder von Freiburg, der
ja.
Erfinder oder der Creator vom Relaqua ist.
Ja, da wollte ich dich dann auch noch befragen dazu.
Okay, können wir sicher
ja. Dazu.
Und wir haben dem im Januar angerufen, wo der Kurs im März stattgefunden hat. Was muss ich noch machen? Und dann hat er gesagt, ja, wir müssen noch den und den Kurs abschließen, bevor du überhaupt die Zulassung hast. Und ich habe nicht verstanden, warum er immer wieder gefragt hat, wollt ihr das wirklich machen? Weil ich musste, ich hätte sie den Kurs nicht können dafür. Mittlerweile weiss ich warum, weil es ist extrem kalt gewesen. Ich würde jetzt sogar sagen arschkalt. wir sind dort in diesem Baggersee in Freiburg, im Breisgau, abgetaucht auf knapp irgendwo 20 Meter. Und dort noch, dass wir die Masken abziehen und ihm geben. Und das Wasser war so kalt gewesen. Die Oberfläche war irgendwie minus 8 Grad gewesen.
Was?
Und nach dem Kurs hat er dann auch gesagt, darum habe ich x-mal gefragt, ob ihr das wirklich wollt, weil es ist nicht die Zeit, wo du eigentlich aus jahrelang nichts mehr gemacht hast, dass du plötzlich so etwas machst. Ich habe dort meinen Weg gemacht, ich habe es gelernt, ich bin auf das Ägypten und ich habe dort dann meinen Instruktor gemacht und habe so gefunden, ja, okay, jetzt hast du etwas. Und habe irgendwie dann eben gleich so ein bisschen Freude davon bekommen und habe mich am Anfang eigentlich mehr auf mich konzentriert,
ja,
statt auf Kurse zu geben, wo ich einfach immer den Anspruch hatte, dass wenn ich Kurse gebe, muss ich selber auch in der Lage sein, alles zu machen. Und so hat sich das ergeben, dass ich meine Zeiten gerne verbessert habe, dass ich mental gerne besser entspannen konnte, länger konnte Strecke tauchen, tiefer konnte tauchen. Und irgendwann habe ich so ein bisschen meinen Weg gemacht, dass die nächste Instruktorposition kommt wieder und wieder und wieder. Und habe dann auch angefangen, Leute auszubilden und habe gemerkt, es sind ganz viele Leute, die dort eigentlich nicht einmal das Freitauchen suchen, sondern das Mentale. Weil Freitauchen, der Freitaucher muss auf den Punkt entspannt sein.
Ja.
Nur so funktioniert es. Ja. Und wer mich kennt in meinem normalen Umfeld, wo ich halt gerne so einen Wirbelwind und kreativ und Ideen und viel schnurren, plötzlich so
ruhig,
zurück, ruhig, bewusst atmen und so weiter.
Und für mich war es wirklich genau das, ich bin in den Kurs gekommen und dann du vorher in so eine kleine Kaffeebar in diesem Tauchenlokal und dann irgendwie hier und da und solche Sachen, und dann gehen wir dort rein und dann ist es, redest du plötzlich von was Atmung überhaupt ist und so und wie das alles funktioniert und entspannen und Yoga-Übungen und meditieren. Und das war der ganze Morgen gewesen, und ich also dachte, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Du hast das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das war wirklich spannend gewesen, schon einmal eben über Atmung. Ich glaube, sie noch weiss, ist irgendwie, wir atmen 15 Minuten in meinem Nasenloch.
Nein, 90 Minuten in meinem und 90 Minuten
in meinem. Ja, aber sogar irgendwie, ja. So, all diese Sachen habe ich gar nicht so richtig gewusst. Und ich meine, es überlegt ja auch niemand, wie wirklich die Atmung.
Also, es schnauft uns ja von allein.
Es schnauft uns von allein, ja.
Genau.
Und ja, dann sind wir am Nachmittag ins Pool gegangen und dort die statischen Übungen und dann, was ist alles, die verschiedenen Sachen in diesem Sport, eben einfach Luft anhalten. Und ich habe immer wirklich so gedacht, ja, Luft anhalten, weisst ja, kann man, ein Mensch kann maximal 3 Minuten und dann ist fertig.
Ja.
Und einfach sagst, wie lange kannst du die Luft anhalten?
6 Minuten 47.
Das ist krass.
Ja.
Ja. Das ist abartig.
Aber wir müssen antrainieren und das ist alles eine mentale Geschichte, weil wir stehen uns selber im Weg.
Und ich kann das wirklich hier bestätigen, weil wenn das, was ich erlebt habe, ist, dass man die Luft anhalten und man bekommt die Kontraktionen, sagt man dem, genau. Wenn, ich glaube, das ist der Vagusnerv.
Ja, der CO2-Pegel, der eigentlich die Automatisierung ist vom Schnaufen,
ja,
der steigt an im Körper.
Ja.
Der gibt uns das Gefühl, schnauf mal.
Ja.
Und das ist das Zwerchfell, das raufkommt oder fährt auf den Höpperl oder es wird so im Haus warm oder man hat so das Gefühl, man muss schlucken.
Ja.
Und wenn das kommt, ist ein Drittel vom Sauerstoff, also wir tun 21% einschnaufen und 17% eigentlich ausschnaufen, das ist ein Drittel von dem gebraucht. Also wir haben immer noch genug Reserve in unserem Körper.
Ja.
Und jetzt kommt es aus dieser Phase, in der ich an nichts musste denken, zu dieser Phase, in der ich muss sagen, bleib cool. Mir geht es gut. Ich habe immer noch genug Sauerstoff drin, es ist nur der CO2-Pegel, der etwas angestiegen ist. Der wirkt sich jetzt etwas auf mich aus, aber es ist alles gut. Und dort musst du üben. Das ist ein Training. Grundsätzlich kann jeder von uns 2 Minuten die Luft anhalten. Problemlos. Der Überlebensinstinkt, das, was im Körper passiert, macht aber vielen Angst und dort uns schnaufen.
Ja, das ist definitiv so. Und beim Statischen finde ich noch so, ja, ist okay, weil du, also statisch, für die, die es nicht wissen, ist einfach mehr oder weniger, du bist im
Wasserkörper,
ja, du bist, ja,
genau.
Jemand schaut dir zu, beobachtet dich, dass im Fall, dass irgendwie gleich ohnmächtig werden, dass sie dich umdrehen können,
dass du dich umdrehen,
genau,
dass du wieder kannst atmen.
Aber eben, wie vorhin gesagt, wir waren mit der Frau in Bali und dort gehst du nachher in die Tiefe. Und das war so krass challenging für mich, weil du gehst nicht, weil ich immer dachte, ja, ich tauche gerne, ich bin auch ein Wassermensch. Was ich aber nicht überlegt habe, ist, wenn du normalerweise tauchst, tauchst du mehr oder weniger diagonal, tauchst ein bisschen ab und tauchst irgendwann wieder rauf. Mhm. Dort gehst du an eine Boje, ein Seil, das in das Wasser runtergeht, wo man im Gewicht ist, gehst du Kopf voran, ziehst dich runter. Also das heisst, du hast fast jeden Pool hast mehr oder weniger einen Meter, also du bist recht schnell, relativ tief. Ja. Und für mich war es dann, bekommst du irgendwann ein bisschen die Kontraktionen. Und du weißt, ich habe noch Luft, aber du weißt auch, ich gehe jetzt noch weiter runter, ich gehe weg vom Sauerstoff.
Von dort, wo ich hergehe, ja. Genau.
Und das war so abartig für mich, um das irgendwie können handeln.
Ja,
das ist wirklich... Um wirklich ruhig zu bleiben, um wirklich... Und bei Tauchlehrer ist dann viel runtergekommen, jetzt habe ich gesagt, okay, also bist runter, bist wieder rauf, also, ja, du hättest noch viel länger können, dann bist du wieder runter. Und dann hat er gesagt, das nächste Mal gehst du runter und wenn du das Gefühl hast, du willst kehren, gibst noch einen Pull und nachher bleibst du ein bisschen und nachher gehst du wieder rauf. Einfach zum zeigen, du hast noch so... Und bleiben ist kein Problem, weil du kannst noch lange bleiben, du hast wirklich noch lange genug, aber einfach weiter runter ist für mich der Stress irgendwie gewesen.
Gut, die Limitierung beim Tieftauchen, im Freitauchen, ist einerseits am Anfang das Gefühl von dieser Blutverschiebung, dem sogenannten Blutschiff, das es gibt. Ja. Also irgendwann zieht sich das Blut im Körper zusammen, das passiert zwischen 8 und 12 Meter, spüre ich das am besten. Mhm. Das ist auch dort, wo am Anfang die Leute immer umdrehen, weil sie sagen, ich habe keine Luft mehr gehabt. Aber das ist nur dort, wo für sich das Blut sich um unsere um die Lungen herumlegen, für die irgendwie einfach zu durchbluten, dass da alles funktioniert.
Ja.
Und das ist ein Gefühl, das am Anfang du merkst, gerade aus Anfängen merkst du es noch viel besser. Irgendwann spürst du es nicht mehr so, oder anfangs vor der Saison spürst du es, und dann nimmt es wieder ab, weil du fleissig am Trainieren bist.
Ja.
Aber das ist schon der Faktor, wo du eben sagst, du ziehst dich ab, du bist im freien Fall, was es schönste ist, oder? Dass du mit den Flossen, mit diesen Längen angibst, und irgendwann ist so, unter 10 Meter wirkt dann die Erdanziehungskraft unter Wasser und du musst nichts machen und gehst und gehst und gehst und gehst. Und dort ist eigentlich der limitierende Faktor nicht der Druckausgleich.
Ja.
Weil wenn du den Druckausgleich nicht machen kannst, und da gibt es verschiedene Techniken dazu, dann kommst du weiter runter.
Ja.
Und ich weiss, am Anfang bin ich genau so gewesen, wie jeder, der es heute auch macht. Und ich weiss das noch, ich habe es nicht vergessen.
Ja.
Dass du am Anfang mit dir selber kämpfst. Da oben will man noch, dass du die Abtauchtechnik, den Duck Dive machst, wo eine Reihenfolge ist, mit dem ganzen Körper zu arbeiten und dabei noch entspannt zu bleiben.
Ja.
Die meisten sind ja nur schon unentspannt, wenn sie daran denken. Und dort geht es halt als Coach auch so ein bisschen darum, dass du die Angst nimmst und dass du wirklich auch die Ruhe kannst überbringen kannst. Und dann wirklich es mal lassen machen und ein bisschen zuschaust, sie begleitest halt auch. Und dann merkst du, dass relativ viele Leute plötzlich eben Grenzen auf 10 Meter abtauchen, auf 10 Meter noch 20 Sekunden zu verweilen und wieder aufzutauchen. Ja. Dass es plötzlich so, hey, das geht ja. Es funktioniert. Oder Leute, die dann sagen, nein, das kann ich nicht. Und dann sagst du, okay, wir spielen unter Wasser, Schere, Stein, Papier.
Und dann
vergessen sie sich und wir sagen, wir spielen bis auf 3. Schere, Stein, Papier, okay, ein Punkt, jetzt hast du wieder einen Punkt und dann habe ich wieder 2 Punkte und du hast immer noch einen Punkt. Jetzt habe ich 3 Punkte, okay, komm, wir tauchen auf, das nächste Mal machst du es wieder. Und dann kommen sie in so einen Spieltrieb rein, wo sie eigentlich vergessen, dass sie dort nicht hergehören.
Ja.
Oder herrschen. Also.
Ja, bei mir war es so, bei mir ist recht der Ehrgeiz so ein bisschen in den Weg gekommen, habe ich so gemerkt, weil ich bin immer runter und dachte, wow, und dann den dran gezogen, wie wild du gemacht und da, und dann irgendwie eben ein bisschen Kontraktionen, dann oh, geht nicht wieder rauf und so. Und dann, oh ja, auch ein das Problem mit der Tauchenbrille am ersten Tag, irgendwie ist die nicht ganz dicht gewesen, es war nicht meine eigene gewesen, einfach, und dann hat man mir gemerkt, und es ist manchmal ein bisschen Wasser in die Nase gekommen, und es ist relativ eklig, ja. Und nachher, ist es wirklich so wie gewesen, am ersten Tag, hat so wie gesagt, okay, komm, probier es nochmal. Und ich bin einfach schon so, das ist ein Scheissdreck. Das ist nichts ja, für mich. Es ist mir gleich jetzt, okay, was meint ihr eigentlich, es geht besser und so. Und jetzt ist mir gleich. Und dann habe ich so den Ehrgeizgedanken, wieso ich denke, ich komme irgendwie wieder auf 5-6 Meter runter. Mhm. Und das ist nachher mein bester da. Es ist ja irgendwie 13 Meter, ist nicht wahnsinnig. Aber, und das ist wirklich so, jetzt ist es losgegangen, bin ich runter, ein bisschen gezogen. Und Und plötzlich sehe ich so einen vor mir und er hat die Augen aufgerissen, so hat er gefreut, dass sie weiter bei ihm gekommen. Mhm. Und erst dann ist dann plötzlich so, oh ja, ich bin ja schon recht ein Zeitchen
unter Wasser,
um dann zu ziehen. Und sobald der Gedanke ist gekommen, ist
wieder fertig.
Ist wieder fertig.
Nein, es hat viel zu tun eben wirklich mit dem Mindset. Ich komme manchmal an See und denke, hey, heute ist ein super Tag, alles geht und es geht gar nicht.
Ja.
Und du kommst völlig gestresst, so noch fast zu spät abgefahren oder definitiv zu spät abgefahren. Du weißt, die Trainingsgruppe wartet am Thunersee. Du kommst wieder aus Vorbild, so der Knäppst, oder? Und dann bist du dort. Und plötzlich geht alles. Obwohl du gedacht hast, vorher geht nichts.
Ja.
Und das ist so auch wieder abhängig von der Tagesform.
Ja.
Am besten ist natürlich, wenn du irgendwo in die Ferien kannst und den ganzen Tag nichts anderes machst als Freitauchen, dann kommst du am meisten vorwärts.
Ja.
Hier, wo wir einmal in der Woche über den Tauschsportkäser das Freedive Academy Training haben,
ja,
immer am Mittwoch am Abend, kommt dann wieder die Zeit, wo wir im Hallenbad sind.
Wie sagen dir dem so schön auf Abnöhlen?
Nein, das ist nicht mehr. Also wir, bei uns heisst es wirklich Abnoeta, also Trainingsgruppe.
Okay.
Abnöhlen, das gibt so verschiedene Gruppen, die dann so sagen, wir gehen jetzt abnöhlen. Hat jetzt bei uns so noch gar nicht aufgeschnappt.
Okay.
Wir haben auch ganz unterschiedliche Leute, die sagen bei uns, es gibt in Bern mehrere so Trainingsgruppen. Unsere, sage ich halt gerne, wenn mich jemand fragt, wie du dir trainieren, mit Freude im Wasser. Wir machen viel auch Spiele.
Ja.
Und nicht nur die Challenge, hey, jetzt musst du da möglichst länger, weiter. Und das machen wir auch. Also ich mache auch Technikvideos machen und sage ihnen, gebe ihnen Tipps, wie sie es machen sollen. Aber wir machen teilweise eben noch zum Beispiel, dass wir durch einen ganzen Pool ein Seil spannen, dass sie sich am Seil können, wirklich von einem in andere Ecke, Fischernetz und so weiter, oder ein Unterwasserpuzzle, wo ich sage, okay, wir drehen alles um. Zuerst müsst ihr mal her und alles umdrehen,
Damit
ihr seht, was ihr für Teile und dann wollt ihr einfach zusammensetzen. Oder wir machen Staffettensachen. Und bei mir sage ich gerne, unser Training ist mit Freude im Wasser.
Okay.
Und das andere Training ist halt eher so ein leistungsorientiertes Training, was absolut auch Sinn macht. Aber ich hatte schon Leute, die gesagt haben, ich habe auf die Schweizer Meisterschaft trainiert. Dort hat mir diese Gruppe super geholfen. Aber weil ich nur noch so verbessert gekämpft habe mit Zeiten und ich teilweise sogar fast ein bisschen angemüllt geworden, warum das jetzt schon auftauchen, habe ich die Freude im Wasser
verloren.
Und wir machen alle, die ich bis jetzt gecoacht habe, machen Fortschritte.
Ja.
Vielleicht nicht ganz so schnell, wie wenn sie so verbessern würden, reingehen. Aber sie verlieren die Freude nicht. Und das ist für mich immer, Wasser soll dir Spass machen. Wasser ist ein Element, das uns gut tut. Außer du hast ein Wasser vorbei. Ich weiss gar nicht, ich kann Minigolf spielen und komme nicht zu uns ins Training. Aber im Endeffekt, Wasser ist so etwas, das den Menschen Entspannung bringt. Und die Entspannung ist so auch das Grundelement, das ich sehr gerne mit Menschen im Wasser arbeite.
Ja.
Wir machen manchmal schon nicht eigentlich ab neuen Training, sondern machen dann eben ein Relaqua, wo pur lautere Entspannung ist, wo es nicht geht, um irgendwelche Zeiten zu erreichen, sondern einfach um runterzufahren.
Okay. Nur noch schnell. Also Freediven, im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, hat ganz viele Disziplinen, aber die drei Hauptdisziplinen sind das, was man eben sagt, statisch. Wie ist einfach, wie lang kann man ohne Bewegung gering runter im Wasser sein?
Liegen, genau.
Was ist da der Weltrekord?
Weltrekord. Es gibt einen Weltrekord, das hat jetzt geändert. Ich glaube, das ist knapp etwas über 15 Minuten. Mit normal Atmung, also 21% Sauerstoff.
Okay.
Der Peter Golat ist ein Schweizer, der hat lange den Weltrekord gehabt, 21 Minuten nach 100% Sauerstoffatmen. Also der Körper ist komplett aufgesättigt.
Yeah.
Und das hat der Portugies jetzt geschlagen. Das ist, glaube ich, 22 etwas im Wasser drin gewesen.
Wow. Das ist unglaublich, finde ich.
Es ist unglaublich. Absolut.
Und das andere ist das, was man dynamisch nennt. Das ist, wenn man die Strecke, die man zurücklegen kann im Wasser.
Genau. Mit der Drohneflosse gibt es dort
verschiedene
Disziplinen. Dynamik heisst es dann. Und dort ist der Weltrekord, der ist jetzt auch gerade in Kroatien wieder gemacht worden. Ich glaube, da sind wir über 200 Meter. Mit einem Atemzug.
Das ist krass.
Wenn wir das so umwälzen, irgendwo auf ein 25 Meter Becken, sind es 9 Längen.
Das ist krass.
9 Mal hin und her. Die meisten Leute haben so einen Grundkurs, ist ja 25 Meter, den man eigentlich sollte haben. Und schon dort, alle schaffen es, weil man kann natürlich das so sehr, sehr schnell machen.
Ja.
Wenn man den Profis zuschaut im Trainieren oder eben auch wenn wir für unsere Kurse, muss man ja, es gibt mit jedem Kurs eine Leistungssteigerung. Also der Grundkurs ist 25, dann 50, dann 70. Bei mir hat es dann noch geheißen, ich muss 80 machen. Und 80 Meter einfach so ist auch nicht ohne. Und dann gibt es so Disziplinen, die sehr gut liegen und es gibt solche, die weniger liegen. Und es muss auch an diesem Tag stimmen, wo die Leistung springen. Und das ist so ein bisschen das Dynamische. Also dynamisch ist wirklich der Bereich, wo ich den letzten finalen Atemzug nehme und dann mit den langen Flossen oder eben ohne Flossen im Becken hin und her tauchen.
Ja. Und nachher kommt das, was ich am krassesten finde.
Dann kommt das Tauchen am Seil.
Abtauchen.
Und dort ist im Grundkurs ja die erste Hürde die 10 Meter, die man rausnehmen. Und dann kommt der nächste Kurs, wo man so bei 20 Meter, 30 Meter plus geht,
ja,
so ein bisschen von den Levels her.
Und dort ist der Weltrekord
214 Meter in der Disziplin Low Limit. No Limit heisst, das ist ein Konstrukt, wo man Taucher rum ist, wo man runterzieht. Wenn er drunter auf Zieltief ist, tut er einen Hebel aufdrehen und schießt mit einem Ballon wieder an die Oberfläche.
Okay.
Also das ist das wirklich Non-Limit. Da gibt es ja auch wieder verschiedene Abstufungen.
Genau.
Vom natürlichsten, einen Steil runterziehen, selbstständig runtergehen, am Schlitten selbstständig auftauchen. Da gibt es verschiedenste Sachen, aber das Extremste ist der 214 Meter. Und im anderen Bereich sind wir irgendwo zwischen 100 und 150 Meter. Es gibt Leute, die tiefer tauchen und immer ein bisschen darauf an, bei welchen Verbänden sie angeschlossen sind. Was ist jetzt der Weltrekord und so weiter? Wenn man denkt, dass man vor noch nicht langer Zeit hat gesagt, wenn du tiefer als 40 Meter da stirbst und es Leute gibt, die das nicht machen und sich dabei noch gut fühlen, muss man natürlich sagen, krass, was eigentlich möglich ist.
So krass. Ich habe erst gerade von irgendeinem Russ geschaut. Ich weiß den Namen, es ist ein Russ. Wirklich 120 Meter, so fokussiert, so konzentriert. Ey, und es ist auch schön zum Schauen, es ist wirklich gut gefilmt. Du siehst dann immer so, dann oben ist es noch hell und dann wird es halt so ein bisschen semi-dunkel und dann immer wie feister rum, ganz feister, dann geht er wieder rauf, ist wieder hell und es ist wirklich, wirklich krass. Aber ein Punkt, der mich noch spannend dünkt, ist der, mein Tauchlehrer, wenn wir in die Tiefe gegangen sind, hat immer gesagt, auch wenn du eine Kontraktion hast, denk immer, sag dir immer, gib noch einen Zug. Und ich habe das super spannend gefunden, weil ich habe ihn nachher mal gefragt, ja, aber wenn, weißt, also ich meine, irgendwann kommt ja das schon der Punkt, wo der, ja, ich bin jetzt gleich nicht so super trainiert, wo nachher der Punkt kommt, wo vielleicht der Zug zu viel ist, weil du musst ja dann wieder zurück.
Aufkommst du, gell? Weil, wenn wir so den Freitauchgang, also ein bisschen, ich sage jetzt mental durchdenken,
ja,
dann hast du die Oberflächezeit, wo du runterfahren musst, wo der Puls möglichst tief muss sein. Du machst dein Atemsetup mit der normalen Atemfrequenz oder mit Yoga, Atmung, was auch immer. Jeder hat dort einen anderen Stil. Der eine tut durch den Schnorchel durchatmen und der andere wiederum liegt mit dem Rücken auf dem Rücken und schnauft einfach normal durch den Mund oder sogar ohne Maske, da gibt es hunderte von Möglichkeiten. Aber in dem Moment, wo du entscheidest, jetzt nehme ich meinen finalen Luftzug, tauchst du ab. Und du wirst abtauchen und du wirst merken, dass du irgendwo mal an dem Punkt bist, wo du sagst, okay, jetzt bin ich hier. Und dann gehst du noch ein bisschen darüber aus, wie er dir so gesagt hat.
Ja.
Und in dem Moment, wo du eigentlich dunkel bist und sagst, jetzt bin ich am tiefsten Punkt, hey, ganz viele Menschen und auch Profis beschreiben das, der Zweifel, oh,
Komme ich
überhaupt wieder rauf? Und dann tust du einmal abstoßen mit den Flossen oder ziehst einmal im Seil und gleitest Richtung Oberfläche. Und nach 10 Metern ist das ganze Gefühl schon wieder weg. Und du merkst, ich bin wieder auf dem Weg rauf. Aber der Punkt, wo du sagst, der wendest, wird immer bei den meisten Leuten so sein, dass der Punkt ist, wo du am tiefsten Hunger bist, von der Entspannung, wo du in dem Moment schlagartig bewusst bist, jetzt bist du tief. Und jetzt gehst du rauf.
Ja.
Und genau dort ist das Mindset extrem wichtig, zu sagen, easy, locker. Schultern entspannen. Schulter- und Nackenbereich entspannt behalten und dann rauf. Und dort musst du auch nicht pressieren. Du merkst es, es gibt wieder Luft, es gibt, also Luft hast du nie noch zu sich nehmen, aber du merkst einfach im Körper, es wird angenehmer, irgendwann ist man schon im Flösseln, irgendwann fährt der Auftrieb vom Anzug wieder laufen wirken, den du gar nicht musst machen musst, und du gleitest so an die Oberfläche, ich habe viel Besättigung durchgegangen, wenn ich in eine Tiefe gehe, die Augen zu. Ich will gar nicht schauen, wie weit das Zeile geht. Ich weiss, wie weit das Zeile geht. Ich habe eine Uhr, die vibriert, wo ich mir so tiefen Alarm einstelle. Dann weiss ich, wenn es das erste Mal vibriert, bin ich auf 15 Meter, das zweite Mal bin ich irgendwie auf 25 Meter und das dritte Mal bin ich jenseits von dem. Und Augen zu, möglichst eine entspannte Haltung. Und dann ist der Punkt, wo du entweder anschlägst auf der Platte, oder sagst, wir machen heute 30 Meter Tauchgang.
Ja.
Und dann merkst du, okay, jetzt bin ich dort. Dann tue ich meistens die Augen auf und schaue schnell, was ist um mich herum. Und dann kommt auch schnell heute kurz, okay, es ist nicht jedes Mal gleich. Das eine Mal ist es ein bisschen intensiver, das andere Mal interessiert es dich gar nicht. Und dann weisst du, okay, jetzt bin ich dunkel. Du hast dein Body mit dem Ziehen an der Leine symbolisieren.
Du bist dunkel
und du kommst rauf, dass er dir ja entgegenkommt für das letzte Drittel. Und dann machst du einen Rückweg. Und dann machst du einen Rückweg, wo du am Anfang wirklich auch so ein bisschen Bewegungen wieder machen musst mit den Flossen, dass du raufkommst und merkst, wie einfacher das es geht. Der begleitet die meisten so Kontraktionen oder so merken, okay, jetzt passiert etwas. Und auch dort musst du einfach wieder wissen, okay, grundsätzlich ist alles noch in Ordnung. Es fühlt sich einfach im Moment vielleicht nicht so angenehm an. Je mehr du das machst,
desto mehr.
Umso tiefer kommst du näher in die Entspannung, umso tiefer kannst du dich auch mental entspannen.
Ja.
Obwohl dein Körper eigentlich sagt, Überlebensinstinkt, rote Lampe, wie. Weißt du, hey, es ist alles noch gut. Und irgendwann bist du so am Auftauchen, wenn ich die Augen zu habe, spüre ich meistens an für sich einfach so, dass nebendran der Safety ist, wenn er mir ganz fein ankommt. Also wenn ich teilweise mit Leuten viel mache, sage ich, ey, komm mir einfach ein bisschen näher, dass ich spüre, dass du da bist, wenn ich die Augen zu habe. Oder eben, wenn du dann so im Blickwinkel hast, dann weißt du, okay, jetzt ist der letzte Drittel, alles entspannt, noch einmal viel mehr. Aber dort ist halt auch entspannt bleiben und dann kommst du rauf, hebst dich an den Bäumen, machst dein Erholungsatmung, also Recovery Briefing.
Ja.
Irgendwann schaust du rüber und sagst ihm, I'm okay. Und es war ein wunderbarer Tauchgang. Ja. Also das ist so ein bisschen Symbolisierung oder das Visualisieren vom Ganzen, wo du musst sagen, okay, ich gehe das ein bisschen durch. Und in einem Grundkurs ist es noch schwierig, weil du hast begrenzte Zeit.
Ja.
Dann geht es darum, geh auf 10 Meter und dann üben. Und beim Freitauchen ist so nicht ein Geräteablauf, also so ein Bewegungsablauf wie beim Gerätetauchen, wo du eigentlich relativ schnell kannst. Es hat nicht viel mit dir zu tun. Du musst bei dir sein, du musst es wollen und du musst es abschalten können.
Okay. Ja. Es ist eher wirklich eine super spannende Sache gefunden, muss ich sagen. Auch einfach die Kontraktionen sind wirklich sehr, sehr ecklig. Speziell für mich auch. Aber es ist auch irgendwie speziell, wenn du wie merkst, hey, es ist der Körper oder ein Signal gibt, aber du kannst mit dem umgeben, wie du hast gesagt, du kannst wie entspannen.
Darum ist das hier mein Lebensmotto.
Life begins at the end of your comfort zone, ja.
Es ist wirklich so, im Leben wie überall. Also, du kannst das wirklich, ich sage jetzt die ganze mentale Geschichte, kannst du ins ganze Leben reinmünzen. Überall, wo wir uns wenig müssen bewegen, wo es easy geht, fühlen wir uns wohl. Sobald man muss ausbrechen aus etwas, sobald man eine gewisse Grenze muss überschreiten muss, das sind Kontraktionen, muss ich es wollen. Und ich muss auch in der Lage sein, das Wollen nicht nur, ich will und erst gleich nicht machen, sondern ich muss es durchziehen.
Wirklich, ja.
Und das Durchziehen ist heute, ich sage, wir haben ganz viele 0815 Arbeiter.
Ja.
Die werden immer 0815 bleiben. Du musst den Mut haben, können zu sagen, ich will nicht 0815 sein, ich gehe links raus und will überholen. Mit dem Risiko, dass du dann abstürzt und wieder unten musst du einreiten in 0815. Und dann gibt es die anderen, die rechts abgehen und die kommen nie mehr rauf. Aber wir sind heute vielmals auf dieser Linie im Job, wo wir alle finden, so ist es mir ja auch gegangen, es passt ja. Aber es macht dich nicht glücklich. Es gibt dir auch nichts mehr. Es passt einfach. Und irgendwann musst du sagen, okay, gehe ich rechts runter und entwickle mich nicht mehr. Oder gehe ich links, vielleicht 2 Schritte zurück, für 4 Schritte vorne zu machen. Die Schweizer Mentalität ist leider so, wenn du dich selbstständig machst mit irgendeiner Idee, du gehst auf die Schnur, sagen sie auch, ich habe das gesagt.
Ja.
Dann ist mir der Ami viel, viel sympathischer. Ja. Und er sagt, hure geil, es probiert. Probier es noch einmal. Das haben wir in der Schweiz nicht. Die Mentalität scheitern ist bei uns relativ tief verankert. So mit Sicherheit.
Ja.
Also wir sind so ein Land von nur 15 Menschen. Weil wir wohl sind, wenn es mal funktioniert. Und
aber hast du auch das Gefühl, dass das vielleicht damit zusammenhängt, dass halt in der Schweiz so viele Sicherheitsnetze hast? Weil ich meine, in Amerika ist es echt so, du verlierst den Job und...
Stehst da.
Du stehst da und nachher musst du ein bisschen schauen. Also das heisst, und die Jobs sind vielleicht nicht unbedingt super bezahlt. Also das heisst, du nimmst viel eher auch ein bisschen das Risiko in Kauf, wirklich etwas zu bewegen und selber zu machen und selber durchzustarten.
Absolut.
Auch wenn
absolut.
Du vielleicht den Preis musst zahlen musst, wo ist das vergibst.
Absolut. Ja? Also ich habe viel schon probiert. Ich habe Firmen gegründet, erfolgreich weiterverkauft, ich habe Firmen gegründet. Und dann müssen sie sagen, okay, schweres Lehrgeld zahlt.
Ja.
Aber im Endeffekt habe ich niemandem geschadet, weil ich nicht Leute angestellt habe oder so, sondern ich musste selber meinen finanziellen Verlust müssen tragen. Es hält mich nicht ab, heute wieder neue Projekte anzugreifen und zu sagen, hey, ich habe manchmal die Situation, früher hatte ich so Staffeleien zu Hause. Und ich aufgestanden bin nachts, habe ich nicht schlafen und mich etwas belagert hat und habe ein Konzept geschrieben.
Ja.
Und bin morgen aufgewacht und gesagt, hure cool, die habe ich bei mir im Tresor drin, so ein Konzept. Ja. Und noch irgendwann zu sagen, die möchte ich umsetzen. Heute habe ich ein iPad, das ich mit dem Stift draufschreibe. Und wenn es mir ganz langweilig ist, dann fange ich irgendwie wieder an, Sachen machen. Manchmal aus einer Idee oder einem Gespräch. Ich sage, oh blöd, im Feierabendbier plötzlich ein Gespräch. Und dann denke ich so, spannende Dinge.
Ja.
Schreibe mir es auf. Und wenn ich irgendwann Zeit habe, vielleicht irgendwo mal im Flugzeug oder wenn ich irgendwo ein bisschen chillen bin, das iPad dann nachher fange ich an, Sachen aufschreiben. Und dann habe ich manchmal richtig schöne kleine Konzepte und das andere Mal ist es halt einfach etwas, wo ich sage, es funktioniert nicht und dann lösche ich es wieder.
Ja.
Aber ja, wir sind halt schon in der Schweiz sehr, sehr mit Sicherheit, aber du hast überall Fallschirm.
Ja, das ist wirklich so. Du musst gar nicht gross selber denken und mit Lösungen kommen, es ist wie vorgehen.
Es schaut dir nicht zu, sie wird dir nicht lassen.
Ja.
Auch wenn wir sie manchmal verfluchen.
Aber sie schauen.
Grundsätzlich kann nicht viel passieren, aber eben...
Aber ist Sea-Tracking?
Ja.
Ist das so eine Idee gewesen, wo du jetzt mit der Nacht bist aufgestanden und hast... irgendwie aufgeschrieben, oder ist das etwas, was du dich schon inspirieren lassen? Und was ist das genau?
Sea-Tracking ist der Nick Linder, der ein sehr guter Kollege ist von mir. Ist so gekommen, Sea-Tracking, das ist so ein Backpack packen mit allem drin, was du brauchst, für auswärts zu schlafen, irgendwo in der Pampa draussen, mit Notkocher und so weiter. Und nebendran Meditation, Freitauchen, Schnorcheln, Wandern. Okay, das ist spannend, kann man auch machen.
Also er hat es auch noch nie gemacht, du hast nachher mit dem...
Nein, er hat es mit dem Bernhard Wache, das ist so der Erfinder von dem, der das Backpack kreiert hat. Und das ist so der Aussteiger-Typ. Also der ist in München irgendwo bei einer Agentur angestellt und arbeitet ein paar Monate. Und er hat irgendwie das Gefühl, ja, von allem Nase voll, packt sein Backpack und geht irgendwie nach Tenerife oder irgendwo auf Thailand. Steigt ins Flugzeug, braucht sonst nichts, hat sein Backpack dabei, seine Kleider für irgendwie eigentlich ein paar Tage. Aber er wäscht sie dann wieder und dann kann er auch mal 10 Monate so unterwegs sein. Völlig ab von Pampa, zurück zu der Natur, das Spüren von den Wellen und so weiter. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, das Freitauchen war mal eins gewesen, angefangen mit Freedive-Ausbildung. Ich habe Leute ausgebildet. Dann habe ich so gemerkt, da kommen ganz viele Leute, die eigentlich nicht wegen dem Freitauchen kommen, sondern wegen so Meditation.
Mhm.
Also habe ich ein Relaco gemacht, das eben ein Programm ist, das jeder machen kann. Es gibt keinen Leistungsgrund. Ich muss wohl sein im Wasser und das hat ganz viel mit Entspannung zu tun. Ich liege einfach auf einer Poolnudel und ich schaue, dass es dir gut geht. Wir machen dann aber eine bewusste Atempause, wo wir auch den Kopf ins Wasser haben. Aber ob das 10 Sekunden oder eine Minute spielt absolut keine Rolle.
Okay.
Und dann hat das angefangen zu kombinieren. Und irgendwann ist das Sea-Tracking gekommen. Und ich habe gefunden, das ist jetzt noch ein Step mehr. Also es geht noch einmal in einen anderen Bereich hinein, wo du wieder kannst kombinieren. Du nimmst Leute, gibst dir so ein Backpack und gehst mit diesem Backpack irgendwo in die Natur raus, zu Kroatien, laufst mal 4 Stunden durch Pampa für irgendwo so ein Tubenloch, also so eine Wassertränke, wo Tiere daraus trinken in Freiheit, wo das Wasser grün ist, voll Algen. Und dort weisst du, das ist der einzige Ort, wo du jetzt Wasser beziehen mit Katadynfilter, fast das auf den Dings, die Farbe bleibt immer noch grün und braun, aber du kannst trinken, ohne das Bauch überkommst.
Ja.
Und dann bist du mit Menschen irgendwo unter freiem Himmel, in deiner Hängematte oder in deinem Schlafsack. Du hast neben dir Tiere, du hörst die ganze Natur und bist völlig abgeschottet. Also kein Handy empfehle ich den Leuten alle. Du bist völlig bei dir. Ich habe letztes Mal dabei mit 54 das erste Mal auf freiem Himmel geschlafen.
Wirklich?
Ja, es gibt Leute, die das noch nie gemacht haben.
Wow, aber das muss unglaublich sein. Und der Backpack, das ist wie eine, weil du gehst ja, du bist viel im Wasser, oder?
Genau.
Darum heißt Sea-Tracking. Das ist wie ein Ahrenbag.
Ja, es ist ein grosser Narrenbag. Also es ist an für sich ein wirklich Wanderrucksack mit einem richtigen Wandergestell dran.
Ja.
Aber der hat gasdichte, also luftdichte Reissverschlüsse. Das ist das gleiche wie die Astronauten haben, wenn sie ins Weltall
gehen.
Da kommt keine Flüssigkeit rein. Du kannst auch mit Überdruck, du musst den aufblasen.
Okay.
Und dort hast du dein ganzes Hab und Gut drinnen, für eben, das muss trocken bleiben.
Ja.
Und dann hast du dann am Fuß angemacht und dann kannst du zum Beispiel sagen, manchmal hast du irgendwo vom einen zum anderen Ort 2 Kilometer Wasserlinie, wo du jetzt einfach schwimmen musst, mitten im Blauwasser, du siehst unter keinen Boden, du hast die Sonneneinspiegelung und bist einfach, du weißt, zu dem Küstenzipfel müssen wir jetzt.
Ja.
Und das Backpack spürst du nicht und dann schwimmst du rüber und bist völlig draussen. Du kannst auch nicht miteinander schwimmen, weil der eine ist ein bisschen schneller, der andere ein bisschen langsamer. Du wartest aber so alle 4 Stunden wieder, dass alle wieder auf dem gleichen Niveau sind, dort für die Sicherheit zu wahren. Aber du bist wirklich bei dir. Du musst dich mit dir alleine auseinandersetzen. Und das ist hönnenspannend. Wenn ich aber das Blau sehe, weißt, die Lichtstrahlen, die reinkommen, wenn ich es ähnlich auch bei mir auf der Homepage habe, so
yeah,
mit einem bisschen mystischer,
yeah,
das ist so der, wo ich mich dann voll reinsetze, das gibt mir auch so wie einen transähnlichen Zustand.
Ja. Yeah.
Wo ich dann einfach finde, es ist alles wow, super, du spürst das Element Wasser um dich herum, du spürst aber an und für sich auch, weil du an der Oberfläche bist, die Sonne, die dich wärmt oder auch die Wellen, die dich mitnehmen, also die Kraft von diesen Elementen, und du bist voll bei dir. Und das ist für mich so etwas, was ich dann gesagt habe, wir sind halt auch dort, ihre bequemen Dinge, wir haben alle schöne Häuser, es ist warm und so weiter, und jetzt kannst du mal bewusst weg. Für mich ist immer noch so etwas, ich möchte mal einen Monat völlig einsam, Inseln, mit einem Tauchbrille müsste ich sicher dabei haben, ich würde auch ein Messer mitnehmen. Aber so stellen wir das vor, mal ohne Auszeit zu machen, einen Monat lang irgendwo fast ausgesetzt zu werden. Immer mit dem
so Ding. So wie der Bear Grylls.
Ja, so ein bisschen einfach in die Richtung, wirklich.
Ja.
Ohne, dass du irgendwo zu essen überkommst, sondern dass du dich selber drum tun musst.
Ja.
Bin ganz klar auch der Meinung, wenn du als normaler Mensch, der das nicht gewohnt bist, musst du so ein Notfallknöpfchen dabei haben. Dass wenn du wirklich sagst, jetzt bin ich am Limit, das Leben ist lebenswert, wo ich nicht dort unten irgendwie drauf gehe, aber wirklich nur im Notfall. Und dort, das ist so eine Challenge, die ich mir stelle, das ist so etwas, das ich irgendwann muss umsetzen, weil das steht bei mir auf so To-Do-Liste.
Ja.
Raus in die Natur und einfach die Natur wirken. Weil wir haben das auch etwas verlernt.
Ja, sicher. Und es kommt auch viel dazu, was wir eben gar nicht wissen. Also man stellt sich vielleicht so fast ein bisschen romantisch vor. Ich glaube, gerne draußen sind relativ viele Leute. Aber wenn es dann wirklich heisst, wenn einen Monat lang gar nichts. Also weißt, du musst wirklich Wasser suchen, du musst Essen suchen, du musst. Das ist sicher eine Riesen-Challenge.
Das ist eine Riesen-Challenge und die sucht ihn.
Wenn du das hast gemacht, machen wir dann wieder einen Podcast.
Okay, sehr geil, sehr geil.
Schon darüber berichten. Jetzt vielleicht noch ganz am Schluss. Wenn jetzt jemand sagt, der das hört, hey, das Freediven ist noch spannend. Aber ich habe momentan nicht so Zeit, nicht so Kohle. Aber ich wollte irgendwie ein bisschen üben, die Luft anhalten.
Mhm.
Was können sie machen? Wie kann man das üben?
Trocken üben kann jeder daheim.
Ja.
Das heisst, mal einfach herlegen, möglichst den Körper in einer Position, wo es einem ganz wohl ist.
Ja.
Also auf einem bequemen Stuhl, auf einem Sofa herlegen. Dann mal ganz tief in den Bauch hineinschnaufen. Ein Hang auf den Bauch und nur in die Hang schnaufen. Mit dem Einschnaufen geht der Hang auf, mit dem Ausschnaufen geht sie runter. Das mal ein paar Minuten machen und dann mal Luft voll einschnaufen, so weit wie es geht, ohne dass es einem presst.
Ja.
Dann merkt man selber, wie es einem ist, dann muss man ein bisschen Erfahrungen sammeln und dann mal Luft anhalten. Solange wie es einem wohl ist, heute wo jeder ein Handy oder irgendetwas hat, Zeit stoppen und dann versuchen, täglich 10 Sekunden oben drauf zu tun. Und die meisten Leute sind nach 14 Tagen auf 3 Minuten, wo sie sich immer noch wohlfühlen. Also kann man relativ schnell machen, das Experiment, Luft anhalten, funktioniert super.
Okay.
Mental wird man sich begegnen, weil irgendwann kommt der Überlebensinstinkt und sagt, was machst du hier, Innergame?
Ja.
Morgen stehe ich jetzt auf oder drücke noch eine Taste und liege noch eine. Ist das Innergame oder kaufe ich nicht, ist schon ein Innergame.
Ja.
Ist beim Schnaufen natürlich viel expliziter, weil es so mit dem Überlebensinstinkt zu tun hat.
Ja.
Wo sagt, hey, Röschel, Schnuff, was machst du da? Ich fühle mich gut und es gefällt mir jetzt auch gerade. Ja, aber hey, warum machst du das? Du sollst doch schnaufen. Nein, ich will jetzt bewusst Luft halten. Das sind so die Sachen, die man sich mental dann begegnet.
Ja.
Wenn jetzt die Kontraktionen kommen, die du schon manchmal darüber geredet hast, also es fängt an, sich im Körper an zu rumoren,
ja.
Er fängt an zu zucken. Es gibt Leute, die relativ schmerzfrei sind und das relativ lang machen können. Passieren im Trockenen kann nichts. Im schlimmsten Fall werde ich bewusstlos und komme wieder zu mir. Im Wasser nie alleine machen. Das ist ganz wichtig, weil im Wasser drinnen, Kopf im Wasser, ich werde ohnmächtig, schlecht.
Ja, sehr
also
schlecht.
Von dem her,
also bitte nicht in der Badwanne oder im Lavabo oder in der Toilette oder was auch immer.
Egal welches Gewässer, nie alleine. Und dementsprechend kann man das daheim sehr, sehr gut üben. Es machen auch viele, die Kurse dann weiterführen, buchen, die sagen, ich muss irgendwo eben nach diesen 90 Sekunden im Grundkurs 2 Minuten 30, 3 Minuten 30 muss man dann auch für die weiterführenden Kurse können. Irgendwie musst du es üben und du kannst nicht immer ins Wasser.
Ja.
Je mehr du es übst, umso entspannter wirst, umso länger geht auch deine Zone, die du wohlfühlst, also dein Körper noch nicht rebelliert. Und ja, also es ist alles möglich und wenn man es will, ist gut. Wichtig ist, wenn man daheim ist und vielleicht irgendwie einen Weg wohnt oder sonst noch etwas macht, dort die Leute in der Umgebung informieren, was sie machen. Wenn die plötzlich sehen, hey, du bist da irgendwie komisch im Zucken, wenn es eine Frau ist und die kommt beatmen, ist alles gut. Aber wenn es die Mami ist und plötzlich in Panik kommt, ist es sicher negativ.
Okay.
Und sicher auch nicht in den ÖVs. Also es gibt ja die Leute, die mir abends nach den Kursen erzählen können, obwohl sie immer erwähnen, hey, ich war letztes Mal im Zug und dann habe ich Kontraktionen bekommen, haben sie mich auch schon komisch anschauen. Es sieht für die Aussenstehenden, wenn ich hocke und so Kontraktionen und zückeln, sicher nicht positiv aus.
Ja.
Also von dem her, bitte daheim entspannt herlegen und das üben oder zu mir in den Kurs kommen.
Unbedingt.
Ja.
Das ist definitiv so. Und ich denke, es ist sicher immer besser zu zweit. Und wenn man es daheim macht, aber du hast gesagt, es ist auch gleich die Chance, dass man irgendwie bewusstlos ist. Dass man vielleicht auch nicht unbedingt im Stehen neben dem Glastisch macht.
Nein, aber wie gesagt,
irgendwie ablegen, ja, genau.
Bequem, genau. Muskeln entspannen, das ist
genau.
Der Schlüssel.
Ja.
Ja. Auf der Freedive Academy Seite, also freediveacademy.ch,
ja.
Haben wir unter Training genau alles aufgeschrieben, was du beachten solltest. Es hat auch eine Zeitstoppuhr, wo du mit der Maus noch drücken kannst, bevor du den finalen Atemzug nimmst. Und sonst eben das Handy oder so. Dort ist alles noch beschrieben für die, die jetzt da nicht alles haben mitgelassen oder so. Dort sieht man es. So, dass du sagen kannst, okay, ja, das ist so die Anleitung.
Okay. Und am Schluss noch Zukunftspläne. Du hast vorhin gesagt, dass ein Monat draussen sein und so. Aber ich glaube, du hast so mega viel gemacht in deinem Leben. Ich nehme an, du bist jetzt nicht einer, der planlos ist. Ich nehme an, du hast schon wieder neue Ziele gesetzt. Wo geht es her? Also, sei es im Tauchen oder allgemein, willst du zurück ins Retail? Keine Ahnung.
Gut, bei meinem Job habe ich so einen spannenden Job, dass ich einerseits mal Personalsachen machen darf, andererseits bin ich heute jetzt gerade wieder draußen und habe Schulungen gegeben.
Ja.
Ich muss sicher mit Menschen zu tun haben.
Ja.
Das ist sehr intensiv, weil das brauche ich. Sonst der Plan für die Zukunft ist an und für sich. Aber es gibt so viele To-Do-Sachen. Und ich habe jetzt auch hier ein sehr kreatives Team um mich herum. Du hast vorhin gerade mitbekommen, hey, komm, Limo-Service. kommen wir echt in der Geist, machen ein Dings. Und wer weiß, vielleicht bin ich in 2 Wochen oder in 2 Monaten oder in einem Jahr, haben wir ein Limo und ich mache 2-mal am Abend. Ich mache den Chauffeur und mache irgendwelche Bachelor-Partys und so weiter. Why not? Also ich bin dort sehr offen.
Yeah.
Ich habe meinen Plan, ich habe meinen roten Faden im Leben. Aber ich schaue links und rechts und wenn ich irgendwo etwas Spannendes finde, zögere ich nicht zu blinken und auf diese Schiene umzuschwenken. Und ich glaube, das macht auch mehr vom Dings her aus.
Ja.
ich bin immer so gewesen, dass ich ja wollen irgendetwas machen.
Ja. Und du hast sie auch auf den Arm geschrieben, eben, das Leben fährt der da, wo die Komfortzone aufhört. Also genau. Demher, ja.
Manchmal musst du dich ein bisschen draus bewegen, genau.
Cool. Sehr, sehr spannend gewesen. Merci vielmals.
Merci dir.
Und ja, wir hören uns, wenn du deine 30 Tage auf der Insel wieder hast gemacht und wieder zurück bist.
Das ist ein Versprechen.
Ja, ist gut.
Das will ich heute Morgen sein, aber wie es so ist, mein Plan, die kommen. Also ich bin dort relativ ehrgeizig. Und das ist so etwas, was ich mir selber auch noch in Schwab begegne.
Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ja. Merci vielmals.
Merci dir.
Ciao.
Danke.
Ihr seid sicher alle schon fleissig am Üben die Luft anhalten. Ich möchte aber vorher noch schnell etwas sagen zum Roger Michel. Er ist wirklich ein sehr spannender Typ, macht die verschiedensten Sachen, unter anderem Coachings, Einzelcoachings, Firmencoachings. Er macht Verkaufspersonalschulungen, Mystery Shopping, bietet Kassenlösungen an für Retail-Läden. Wenn ihr interessiert seid an ihm und was er so macht, schaut die Seite an rogermichel.com. Dort hat er sehr viele nützliche Informationen zu ihm. Wenn ihr ihm auf Facebook folgen wollt, dann könnt ihr das und ihr findet ihn unter dem Namen Roger Michel. Auf Instagram ist er unter dem Namen roschu.michu zu finden. Das ist roeschu.michu. Wenn ihr interessiert seid an dem Shark Project, wo er darüber hat erzählt, dann schaut die Internetseite sharkproject.org an. Dort findet ihr alle Informationen zu dieser Organisation. Und wenn ihr jetzt wirklich Lust bekommen auf das Freediven, dann schaut die Seite freediveacademy.ch an. Dort findet ihr wirklich jenste Informationen zu Kursen und Schulungen und so weiter und so fort, findet ihr dort drauf, aber auch Sachen zu Sea-Tracking und Relaqua. Ich hoffe, euch hat es Spass gemacht. Für mich war es wahnsinnig spannend, die Leidenschaft für das Wasser und für die Haie von ihm zu spüren. Ich glaube, man kommt so mit, wenn man nur die Aufnahmen hört. Und ja, ich hoffe, ihr konntet etwas rausnehmen. Ich wünsche euch viel Spass beim Üben Luft anhalten. Und habt eine gute Zeit. Und wir hören uns gleich wieder bei Episode 3. Merci vielmals.